alle Nationen waren Deutschland-Fans, wenn die eigene Mannschaft raus war. Das war schon Wahnsinn, sowas mitzuerleben, weil gerade auch 2006 nochmal anders war als jedes andere Turnier, glaube ich, weil es einfach für uns Deutscher nach innen und nach außen den größten Impact, glaube ich, der jüngeren deutschen Geschichte gehabt hat.
Ein Fotoshooting von euch, von der deutschen Nationalmannschaft. Da war Mesut Özil ein Löwe, Per Mertesacker war eine Giraffe, du warst ein Leopard. Was zur Hölle?
Abstiegskämpfe mit so einem großen Club wie dem HSV und so viel Umbruch, so viele Trainer, das hat einen so gebunden mit den Menschen dort. Ich glaube, ich habe da schon einiges ausgehalten, weil ich einfach wusste, dass es für den HSV das Richtige ist. Dieses dann irgendwann mal gewinnbringend auch einzugeben, dieses komplexe System eines Traditionsvereins, könnte ich mir schon vorstellen.
Das klingt ja fast nach einer Bewerbung, Marcel.
Ich habe die Realität auch gesehen. Da ist die Weltmeisterschaft nicht deine Hauptherausforderung, ob du die gewonnen hast oder nicht, wenn das andere Leben irgendwann mal anklopft. Und diesen Ehrgeiz, dass du morgens aufstehen willst, für was? Für den Fußball wusste ich das, aber für was ist es denn, wenn es nicht der Fußball ist?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist Marcel Jansen. Marcel hat für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, mit den Bayern das Double geholt, für den HSV gekickt und war genau da bis vor gar nicht so langer Zeit noch Vereinspräsident. Wir sprechen über seinen Start im DFB-Team beim Sommermärchen 2006, über die Höhen und Tiefen seiner Karriere, was er heute eigentlich so treibt und unter welchen Voraussetzungen er sich sogar eine Rückkehr in die Bundesliga als Funktionär vorstellen könnte. Marcel ist einfach ein unfassbar sympathischer Typ. Einer, der das Herz auf der Zunge trägt. Wenn euch die Folge gefällt, lasst uns gerne gute Bewertungen da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank und jetzt ganz viel Spaß euch bei der Folge mit Marcel Jansen. Hast du sowas wie eine erste Fußballerinnerung?
Boah, eine erste Fußballerinnerung? Ja, würde ich schon sagen, dann, ich sag mal, die prägendste halt, die erste, die bleibt, war natürlich das erste Mal am Bökelberg. Einfach diese Größe, diese Menschen, diese Lautstärke, dann auch dieser schöne damals noch Dönergeruch da im Bökelberg von den ganzen Buden. Der Bökelberg war ja sehr speziell, das war ja Wahnsinn. Ja. Und diese Menschen und diese Fans und dieses so nah auch dran, weil wir dann auf der Tribünenseite saßen, relativ nah am Spielfeldrand, also da mitten in der Wohnsiedlung. Das war so erschlagend positiv. Und dann halt die zweite große Erinnerung, dann halt das erste Vorspiel als Jugendbus der Mönchengladbach schon gespielt, dann im Stadion zu spielen, wenn die ersten so 15.000, 20.000, 17.000 da sind. Ich glaube, da war sogar ein Derby gegen Köln. Also wir dann gegen Köln gespielt haben als Vorspiel, 16er. Ja, das war schon gut.
Ist es aber auch so das, was dich heute noch am Fußball so fasziniert und was du an ihm so liebst, diese Gemeinschaft, dieses wir sind hier alle zusammen? Weil ich finde, das ist, wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, das ist so wirklich dein roter Faden. Jemand, der das Vereinsleben liebt, diese Gemeinschaft, kann ich jetzt aber natürlich auch nur als Außenstehender sagen. Vielleicht ist ja auch gar nicht so und du hast uns jahrelang was vorgemacht. Aber irgendwie, ist es das?
Nee, ich habe alle nur komplett belogen.
Ja, dachte ich mir.
Ich bereue auch heute meine
exklusiv
Entscheidung.
Deep Dive exklusiv. Sport 1, wir hauen uns jetzt raus.
Ich bereue auch meine Entscheidung. Ja. Rudi hat recht gehabt.
Er hat den Fußball geliebt.
Genau. jetzt ist nur blöd, jetzt zu spät. Ich komme, glaube ich, nicht mehr in Form. Absolut. Also Sport generell, aber dann natürlich Mannschaftssport, das ist schon der Unterschied. Also wenn ich überlege, wie der Fußball, der Sport mich durch die Kindheit, durch die Jugend und dann eben auch in diesen Facetten Hobby zum Beruf machen, hohes Privileg, ist es eher so dieses Mannschaft, aber es ist natürlich auch so dieser Traum und diese Spiele, die ich schon nachgemacht habe als Kind im Garten auf einem kleinen Tor, habe ich kommentiert selber, was ich da gespielt habe, von dem, was ich im Fernsehen gesehen habe oder im Stadion dann gesehen habe und das ist irgendwie das eine, was einen begeistert, boah, kann ich irgendwann mal in so einem Stadion spielen, ja, vor den Fans, und das andere ist dann eben das, was Mannschaftssport ausmacht, die Kabine, das Lachen, das auch gemeinsam gewinnen, auch verlieren, auch das, was so eine Gruppe ausmacht, die Sozialisierung über Mannschaftssport ist, glaube ich, so das Effizienteste, was es gibt. Du hast alles da an Charakteren, an Nationalitäten, alles. Also besser geht's nicht. Und das ist geil im Fußball. Und von daher, ja doch, das ist schon ein roter Faden und das wollte ich auch nie missen. Und ich glaube, ich konnte es dann doch ein bisschen unterstreichen, ohne dass ich wollte, weil es ja meine bewusste Entscheidung war, nachdem ich dann mit 29,5 gesagt habe, so die 11, 12 Jahre als Profi, mega dankbar, Hobby zum Beruf, aber mein Hobby wurde auch geklaut. Irgendwann, es wurde nicht geklaut, aber irgendwann fehlt ja, ne? Wenn das Hobby zum Beruf wird, fehlt das Hobby und das habe ich mir nochmal 6 Jahre dann reingezogen und das war Weltklasse in der Landesliga und Oberliga. Das war so mein Seelenfrieden von diesem geilen Sport, zumindest auf dem Niveau. Dann, jetzt kann ich ab und zu vielleicht nochmal ein Benefit-Spiel, die Knochen, alles ist natürlich sehr angeschlagen durch die Karriere, aber von daher, ja.
Das ist aber genau dieser rote Faden, den ich eben meinte. So einer, der Profi ist und dann aber auch nochmal zu HSV 3 geht, einfach nur zum Kicken. Da kommen wir gleich noch alles drauf. Lass uns aber einmal erstmal ein bisschen zurückgehen in deine Kindheit, weil hier im Deep Dive will ich ja auch unsere Gäste ein bisschen besser kennenlernen und die so ein bisschen knacken, ein bisschen an der Oberfläche zumindest kratzen. Vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen tiefer reinzugehen. Deswegen lass uns gerne in deiner Kindheit starten, wenn es für dich okay ist. Was würdest du heute als Erwachsener, als gestandener Mann sagen, ist so das, was dich da so am meisten geprägt hat? Das kann Erziehung, das können die Freunde sein, was auch immer, die Gemeinschaft auch wieder. Was hat dich am meisten geprägt?
Ja, am meisten geprägt auf jeden Fall sind es natürlich die engsten Menschen, die an einem ran sind. Da habe ich sehr viel Glück gehabt, ein großes Privileg. Das sind natürlich dann meine Eltern, die es geschafft haben, auch in den komplizierten Phasen dann später, wenn es dann so Richtung Leistungssport mit Ambitionen geht, da fängt es ja schon an, auch in der Jugend, dass Eltern durchdrehen und nicht den richtigen Weg finden, das Kind zu begleiten, unabhängig nicht nur vom Erfolg, sondern zu begleiten, gibt ja auch viele, die es dann irgendwie schaffen, aber wo dann die Frage ist, was passiert mit dem Charakter, ja, weil es ist ja dann doch schon ein sehr spezielles Umfeld auch, ne, im Leistungssport, generell gerade im Fußball, wo sich viel tümmelt und deshalb dankbar, geprägt, klar, meine Eltern, ganz klar, mein, ich will ihn gar nicht so nennen, aber damit die Leute es verstehen, Gerd von Bruch, wie eine zweite Vaterfigur eigentlich, das war mein Spielerberater, ja, den ich später dazu bekommen habe, so in der B-Jugend ungefähr und da auch da wieder das große Glück gehabt zu haben, dass mich richtig einschätzen zu können, was ist der nächste gute Schritt, nicht geldgetrieben, sondern wirklich auch immer was passt zu mir, also wirklich den Menschen auch zu sehen, nicht nur der jetzt irgendwie gut Fußball spielen kann und hoffentlich vielleicht mal Profi wird. Und das waren natürlich meine Eltern, meine Freunde, aber auch gerade eben mein Berater, schon so in der Kindheit, in der Jugend die absoluten Schlüsselpersonen, weil sie es auch vorgelebt haben, ja, was es heißt, bodenständig zu sein, was es heißt, eben sich nicht anstecken zu lassen. Und da gibt es ja ganz andere Beispiele dann. Und dann sage ich mir, es ist auch für die Kinder und Jugendlichen halt auch schwer, wenn dann die Eltern eben nicht mitziehen, dann bist du so ein bisschen auch machtlos, ein bisschen wehrlos. Und das war schon so ein Riesenprivileg in meiner Kindheit, Jugend.
Und was waren diese Grundtugenden, die deine Eltern mit auf den Weg gegeben haben, damit du eben in diesem sehr speziellen Umfeld nicht durchdrehst?
Ja, es sind ganz, ganz viele Momente, die man sich, glaube ich, vorstellen kann, die man ja so durchlebt, wenn man dann immer wieder eine Jugend hochgeht, aufsteigt sozusagen, ne, bei Borussia Mönchengladbach in der Jugend. Aber was sind so die Art und Weise? Also ich sage mal, diese Extreme sind immer schlecht. Und entweder sind Eltern, sind ja oft schwarz oder weiß. Also gerade jetzt im Fußball, jetzt von Fußballereltern. Ne? Also das Kind muss ja nicht jetzt Profi werden, aber so wie die Eltern am Spielfeldrand. Ja, das ist ja eigentlich so das größte Problem, was wir haben. Und entweder ist das Kind ja immer der Beste, kann alles, immer der Beste, oder er ist immer der Schlechteste. Das heißt, das andere so, es reicht nie und man muss ihm immer sagen, mehr, mehr, mehr. Und bei mir war es ein gesundes Mittelmaß. Mein Vater war selber ein sehr, sehr guter Spieler, auch ein guter Trainer und voll auf Fußballer so. Ja, ein kleinen Tick immer vielleicht normal als Vater, als auch ehemaliger Fußballer, auch Leistungssport getrimmt, so ein bisschen mehr kritischer, aber immer noch in einem gesunden Maß und eben auch fördernd. Also auch da, wie gehe ich dann mit so einem Jugendlichen um? Nimm dann immer so das ein oder andere Beispiel gerne, dass wenn ich dann vor der PlayStation saß, hat er nicht die Tür aufgerissen und gesagt, hey, was spielst du jetzt, du willst ja Profi werden und hat irgendwie so, sondern er hat das dann mit einem gewissen Humor, weil er halt wusste, wie er mich mehr treffen kann, hat dann halt geklopft, hat reingeschaut, ach, bist du wieder vor der PlayStation seit über einer Stunde, ich dachte, du wolltest Profi werden oder irgendwie sowas ähnliches, aber spiel ruhig weiter, ist ja nicht schlimm, hat die Tür zugemacht und dann saß ich da, dann hat der Kessel hier oben war, dann habe ich das Ding ausgemacht, bin laufen gegangen und habe danach weitergespielt, nein, einfach so. Auch die Themen und es geht ja dann auch viel, ne, in der Jugend schon immer im Materialismus halt, ne, ist dann das Thema in den Schulen ja auch, jetzt nicht nur im Sport und auch da dann zu erklären, nicht nur, weil meine Eltern haben sehr hart gearbeitet für ihr Geld, so ganz normal Arbeiterfamilie und dann war ich auch, ich brauche die Schuhe, die sind auch geil und hier und dann hat mein Papa gesagt, immer das Geld wächst bei uns ja nicht auf den Bäumen und hat dann aber da nicht aufgehört und gesagt, ja, wir haben es halt nicht, deshalb kriegst du es nicht, sondern hat gesagt, pass auf, die da alle rumlaufen mit diesen weißen, tollen, teuren 200-Mark-Schuhen oder mehr. Wächst du in einem halben Jahr da wieder raus, weil du bist die ganze Zeit am Wachsen. Und B, fallen die nur durch die Schuhe auf, aber es kommt immer darauf an, wer drinsteckt. Und das nimmst du dann schon mit und dann hast du auch Munition, wenn dann, warum hast du nicht die und die, sag ich, ist doch egal, kommt drauf, wer da drin steckt. Ja, und ich mach dich gleich mit meinen 20-Mark-Schuhen hier, drehe ich dich dreimal im Kreis und dann kannst du deine Schuhe putzen mit deiner Lasche. Nein, das ist schon wichtig, so dieses wie ist das soziale Umfeld und auch diese Bodenhaftung. Ich habe halt gemerkt, bei meinen Eltern hat sich nichts verändert, also ins Negative. Die sind wirklich sich treu geblieben, so wie sie sind. Auch mit dem dann, der Sohn ist jetzt Jugendnationalspieler, dann kommt der erste Profivertrag, dann kommen ja ganz heikle Phasen. Da gibt es Geschichten, die kennen wir alle, wo Väter dann irgendwie durch Gelsenkirchen mit dem Ferrari fahren, weil der Sohn gerade Profi geworden ist. Das macht halt wenig Sinn. Ne? Also wenn, und du bist ja immer noch ein junger Mensch. Ja, und wenn das Umfeld nicht mitzieht und das sind vor allem die Eltern und Spielerberater, wenn das nicht sozial stark und sozial kompetent ist, dann ist das echt nicht lustig. Und deshalb, weil wir ja über mich sprechen dürfen heute, ist das große Glück, was ich vielen voraus hatte, dass diese Basis, die war so stark, dass auch wenn es bei mir gar nicht so geklappt hätte mit Profi, dass ich da komplett aufgefangen wäre und sich gar nicht so viel für mich geändert hat. Und meine Eltern haben es mir auch immer vorgelebt. Und wenn ich kein Profi geworden wäre, wäre ich halt arbeiten gegangen. Also so einfach ist das dann auch. Und von daher, das war ein großes Glück eigentlich am Ende.
Wenn wir so über Prägung sprechen, ganz viele haben mir entweder vor unserem Gespräch heute gesagt oder ich habe es auch irgendwo gelesen, Marcel hat eine große Klappe. Im besten Sinne. So, jetzt sind wir, glaube ich, bei Minute 7. Hast du absolut schon bewiesen, so, da ist jemand, der auch absolut rausfeuern kann. Aber auch das ist ja was, was durch Prägung passiert. War das was du irgendwie von deinem Vater mitbekommen hast? Oder woher kommt die große Klappe?
Ja, es ist halt Rheinland, ne?
Ja, geil.
Das muss ja so sein. Also ist ja jetzt auch nachvollziehbar und das gehört ein bisschen dazu bei uns. Das ist auch ein bisschen die Generation noch, dieses Frotzeln und dieses Rheinländisch. Mhm. Und man darf das auch mal so ein bisschen betonen ja auch oder auch mal, kommt ja immer aufs Thema an und wo man die große Klappe, das ist ein Riesenunterschied, an welcher Stelle und zu welchem Thema.
Das ist richtig. Wenn man sich so deine Karriere anschaut, dann denke ich mir so, okay, mit 8 zu Gladbach gekommen, dann da die ganze Zeit durch die Jugendmannschaften durchgereicht worden und so weiter. Dann natürlich auch U-Nationalmannschaft, dann bei Gladbach, Profi zu den Bayern. Da denke ich mir, übelster Streber. So, das ist ja wirklich der CV eines Fußballprofis, wie du ihn brauchst. Und da werde ich dann immer so ein bisschen misstrauisch und denke mir, naja, aber es kann nicht de facto ohne diese Täler geklappt haben, diese Gipfel zu erklimmen. Deswegen würde ich gerne, weil die Misserfolge meistens die sind, die uns viel mehr prägen als die Erfolge, da ein bisschen mit dir reingehen wollen. Ich weiß nicht, ob du sie hast oder wo sie liegen, aber vielleicht können wir das so ein bisschen aufmachen, gerade in der Jugend, in Kindheit, Jugend, dieser prägenden Zeit. Wo waren die Täler?
Boah, ja, da waren einige. Genauso ohne die geht es ja gar nicht, weil das ist ja das, woher du deine Resilienz siehst und wie du es genau eben schaffst, da rauszukommen und eben den nächsten Schritt wieder zu machen, trotz Widerstände, und die waren en masse da. Da kann man das natürlich, wenn man es abliest, 3 Traditionsvereine, 3 große und dann eben den DFB, aber da steckt natürlich viel hinter. Also ich weiß, gerade in meiner Jugendzeit, dass das Prägendste, was ich noch weiß, so richtig weiß, war natürlich auch eine Art der Wachstumsphase. Da ging gar nichts bei mir. Ich hatte ein komplett schlechtes Laufbild, also weil ich so groß geworden bin. Dann die Hormone, Pubertät, also es war so in dem Bereich so 13, 14 in der Jugend, dann passte die Leistung auf einmal nicht. Es war alles so viel. Ich war mit mir selber unzufrieden, weil ich so übertrieben ehrgeizig war. Und das war schon eine krasse Zeit. Und das war ein langes Tal. Es hat sogar, ich glaube, über ein halbes Jahr am Stück gedauert, bis ich da rausgekommen bin. Und das weiß ich auch heute noch, weil das war so gefühlt meine intensivste Zeit, weil sonst habe ich den Vorteil auch von der Erziehung und von dem Vorgelebten, auch der alten rheinländischen Kultur, ist das Glas immer halb voll. Es ist nicht halb leer. Aber trotzdem, das weiß ich noch ganz genau. Es war so rund um die D-Jugend, C-Jugendbereich, angerissen sogar, vielleicht war es dann auch länger, vielleicht auch so mit einem kurzen Hoch mal wieder und dann ging so bis in den B-Jugendbereich, bevor es dann sich stabilisiert hat, war viel der Körper, weil klar, dann noch groß gewachsen, mal vielleicht, glaube ich, 18 Zentimeter in einem kurzen Zeitraum. Krass. Und das natürlich auf dem Leistungsniveau, wo man Fußball spielt, ich weiß dann aber eben auch das Glück, dass meine Eltern sowieso, meine Mama sich immer alles um gekümmert hat, was nicht selbstverständlich ist, was die Wäsche, was das Essen, ist ja selber noch arbeiten gegangen, alles mit koordiniert hat. Mein Papa, der dann gemerkt hat, okay, der ist jetzt in so einer Phase, ich muss mit dem Einzeltraining machen. Ein Einzeltraining einfach, um wieder auf das normale Niveau der Koordination zu kommen. Da haben wir Laufschule wieder alles gemacht. Ich hatte das gut große Glück, dass er sich auch auskannte und da reindenken konnte. Das haben ja auch nicht viele, sodass wir eben ein bisschen parallel gearbeitet haben. Da ging es gar nicht darum, jetzt extrem stundenlang, aber wieder für die Abläufe, den Wachstum zu. Also es war wirklich eine ganz, ganz harte Zeit und das weiß ich noch. Und die nächste Zeit, die dann war, war natürlich so, wie bin ich überhaupt Profi geworden? Ne? Und das, das war schon sehr abenteuerlich. Also könnte man denken, wieso, der war doch bei Gladbach und dann ist er da irgendwann Profi geworden. Mhm. Ja, so sieht es auf dem Papier aus. Aber ich war, bin halt irgendwann mit 17 Jahren, da war ich noch A-Jugendspieler, da hat Ewald Lienen als Belohnung in Absprache mit unseren Jugendtrainern 3-4 aus unserer Mannschaft für ein Freundschaftsspiel mal hochgezogen zu den Profis, weil da war Länderspielpause, da war ein Freundschaftsspiel gegen den MSV Duisburg. Dann durften wir aufgrund der Belohnung der guten Leistung in der Jugend, in der A-Jugend, durften wir dort im Kader sein und haben, ich habe dann sogar noch eine Halbzeit gespielt und hatten alle Kurzeinsätze gehabt. Und danach war es so, dass dann Ewaldin tatsächlich das ein oder andere Spiel auch angeguckt hat von uns, von der A-Jugend, und hat mich dann hochgezogen. Das heißt, ich bin mit 17 hochgekommen, war aber in der Schule und meine Eltern, und das war auch richtig so, haben gesagt, nee, das musst du schon zumindest durchziehen. Ja. Und dann war ich bei den Profis dabei und war auch zum ersten Mal im Kader in Hannover mit 17. Das Spiel wurde verloren und dann Ewald Lien ist entlassen worden. Und dann bin ich von den Profis wieder zurück in die A-Jugend gegangen. Oh. Wobei ich natürlich noch ein Teil der A-Jugend sowieso war, aber dann halt nur noch in der A-Jugend. Ja. Das heißt, das war der erste große Dämpfer, wenn man sagt, okay, jetzt Lien ist nicht mehr da.
Krass.
Und da hat auch in dem Zusammenhang keiner mit mir geredet. Ich war dann Teil der A-Jugend. Aber es kam dann der DFB, den ich auch hier nochmal positiv erwähnen möchte, bei der ganzen Karriere. Übrigens, der für mich eine wichtige Anlaufstelle immer wieder war, der DFB, weil ich bin dann eingeladen worden, ich war Jugendnationalspieler. Und das werde ich nie vergessen. Bin zu Hause am Essenstisch, immer Papa von der Arbeit kam, Mama war ein bisschen früher da, dann gab es Essen um 16:30 Uhr, lag Post vom DFB, sage, okay, Lehrgang U irgendwas, U19, U20, und guckte und mach auf und stand U21.
Oh.
Und damals U21 ist was anderes als heute, denn damals in U21 waren alles nur Spieler, die schon fest Bestandteil des Bundesliga-Kaders waren. Das heißt Spieler, die mindestens jedes Spiel fast reinkommen oder sogar Stammspieler sind.
Ja.
Und U21, und ich war ja viel jünger, also ich war ja noch U20-Spieler, ich bin ja Ende 85 und ich dachte, die haben sich vertan.
Geil.
Ich dachte, das ist eine Einladung für die U21, ich bin Oberligaspieler in Nordrhein-Westfalen. Da steht U21, ich glaube, das war das Quali-Spiel Polen auch noch, ein Quali-Spiel. Ja, da habe ich immer geguckt und dann, okay, mein Trainer Dieter Alz war mein Trainer in der U19 und auch einer meiner Förderer. Und,
der wusste schon, was er hat.
Die wussten das im DFB, klar, das war natürlich kein Zufall, trotzdem rechnest du in dem Moment nicht damit, weil ich kenne ja den Kader, wer da alles gespielt hat, das waren alles Bundesligaspieler. Und ich habe nicht mal bei den Profis trainiert und so war das dann auch, dass das dann bei... Heute würde man sagen Sport 1, früher DSF,
natürlich.
War das Spiel live übertragen.
Geil.
Und dann habe ich viele Nachrichten bekommen, weil vor dem Spiel oder ja vor dem Spiel der Mannschaftsaufstellung, dann bei eurem Reporter, also bei DSF, dann hieß es, ja, aber wer ist denn der Jansen?
Ja.
Ja, den Marcel, der ist schon seit der U18 hier bei uns beim DFB, hat sich immer entwickelt. Wir haben ihn auch sogar schon mal jetzt höher gezogen und wir hatten einen Ausfall und ja, wir glauben an den Jungen und ja, aber wer ist das? Also, der spielt irgendwie in der Oberliga, den haben wir noch nie gehört, nee, aber der ist gut. Ja, der spielt auch von Anfang an, so, ja, und dann war das so. Danach ging es dann etwas schneller bei den Verantwortlichen bei Gladbach.
Ja,
Dann war ich auch dabei durfte dann bei den Profis wieder trainieren, war kurz vorm Durchbruch, hätte mein erstes Bundesligaspiel gemacht, auch wieder witzigerweise gegen Hannover zu Hause, im Borussia-Park, der dann da war und habe mich dann erkältet, aber richtig fett.
Oh. Wie viele Anläufe, also das ist ja dann gut, dass wir hier drüber sprechen, weil eben in diesem vermeintlich so glatten Lebenslauf ja so viele Wellen und Kurven und Ausschläge drin sind. Okay, ich glaube, ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, es waren, glaube ich, 7 Anläufe bis zum Bundesliga-Debüt.
Ja, und jetzt kommt es ja, jetzt kommt der Trainer Dick Advokat, den man jetzt kennt, weil er mit einer Mannschaft sich qualifiziert hat. Der kam in die Kabine und hat gesagt, wer bist du denn? Ich kenne hier nicht mal die Spieler, die ja schon lange Profis sind. und hat gesagt, wir sind zu viele, geh erstmal bitte wieder runter. Ich habe meinen Spind zum 3., 4. Mal ausgeräumt. Unten war ich schon der Running Gag bei der U23. Ah, bist du wieder da? Marcel, bist du wieder da? Super. Und dann, um es nicht zu lang zu machen, habe ich meine große Klappe beibehalten und habe gesagt, bringt ja nichts. muss ich halt liefern, wenn sich nochmal die Chance ergibt. Aber es war halt nicht so, dass das dann immer so lief. Dann war es so, dass die Profis, wie früher ganz oft, mittwochs war der 11-gegen-11-Tag. Und dann ging das Telefon. Ich bin rangegangen, da war es der Co-Trainer. Und sagt, ja Marcel, hast du Zeit? Ich sage, ich sitze gerade auf der Geschäftsstelle. Ja, wir haben einen zu wenig. Du siehst uns ja hier draußen. Wir haben einen zu wenig, wir haben es verzählt. Es fehlt einer. Kannst du noch kurz rauskommen zum 11-gegen-11?
Geil.
Ich sage, ich habe keine Sachen, nichts mit. Ja, ist egal, geht zu Markus, der hat Sachen. Dann bin ich zum Zeugwart gegangen, habe dann die alten Schuhe von Markus Hausweiler bekommen, die ausgelutschten, kaputten Treter. Hatte zum Glück meine Schuhgröße, habe die Trainingssachen angezogen, die haben aber schon trainiert die ganze Zeit. Bin dann zum 11 gegen 11 raus, 11 gegen 11 gespielt, reingegangen, geduscht und war dann wieder bei der U23. Mhm. Das ging dann dreimal so. Und nach dem dritten Mal, als sie sich verzählt haben, kam der Co-Trainer und hat, Dick Advokat, gesagt, sag mal, der Junge macht das gut im Vorbeigehen, auf dem Weg in die Kabine. Mhm. Über 20 Meter Distanz einen Dick angerufen und gesagt, der Junge macht das doch gut, können wir den nicht? Ja, ja, so, habe ich meinen Spind wieder eingeräumt und ab dann ging das los. Und dann war Dick Advokat aber auch der, und jetzt muss man sagen, dann kam im Winter, das war dann kurz vor Winter, kamen dann noch etliche neue Spieler, unter anderem Philipp Dahms, Linksverteidiger, meine Position, Riesenspieler Philipp, auch super Typ, verstehen uns auch super, aber war natürlich für mich dann auch nicht so schön und habe mich dann aber trotzdem auch durchsetzen können und alles gespielt und ab dann ging es halt rasend schnell von ersten Bundesligaspiele, Nationalmannschaft, Berufung 2006, Bayern München, HSV.
Aber ich meine, diese erste Stufe bei Gladbach, dann bei den Profis, ich habe mir mal den Kader durchgelesen, Giovanni Elber, Thomas Broich, Olli Neuville, Christian Ziege. Alter. Und ich meine, du als so kleiner Pimpf, dann da auf einmal nach, also du hast es dir, wie wir gerade gehört haben, übertrieben verdient, dass du dann da auch spielen darfst nach dem achten Anlauf. Aber wie war das neben diesen, das sind ja richtige Männer da schon gewesen, die waren ja auch da schon bekannt. Wie war das neben denen zu spielen?
Ja, das war schon verrückt. A, weil es schon diese extremen Auf- und Abs gab, war ja schon verrückt, war aber gut für mich, dass ich da anscheinend gut mit umgegangen bin und auch mein Umfeld. Aber das war schon Wahnsinn, weil noch früher war das ja nochmal anders. Mhm. Heute ist es normal, dass da mal ein 17-, 18-Jähriger vielleicht schon spielt. Mhm. Und von an. Es war ja früher gar nicht so. Und ich weiß noch, in der Zeit unter Ewald Lien, als ich 17 war, und mein Papa, meine Eltern waren ja beide arbeiten. Das heißt, ich bin zum Bökelberg mit dem Roller gefahren. Das waren diese gedrosselten Dinger. Ich hatte einen Rex-Roller, weil Rex hatte damals Real gekauft, damit ich selbstständig bin. Mhm. Und ich bin zum Training damit gefahren, zu den Profis am Bökelberg, und saß in der Kabine. Und dann kam Uwe Kamps rein und sagte, wem gehört denn dieser scheiß Roller? Der hat meinen Porsche zugeparkt.
Geil.
Und dann saß ich da in der Kabine und hab so gemacht und dann guckte er so, war ein bisschen verblüfft, weil er jetzt dachte, das hat irgendeiner, nicht von den Spielern logischerweise. Sieht den Helm in meinem Fach, guckt so und dann sagt, ja Uwe, ich bin halt 17, ne? Fahrrad wäre noch, aber dafür war ein bisschen weit. Ja, und dann war alles gut und dann hat er gelacht und war ja gar nicht böse gemeint. Dann hat er gesagt, geil, so, wer hat das Ding da? Da habe ich ja schön den Rexroller erstmal aufgebäumt vor seinem Porsche und ja, so war das dann halt und das war schon beeindruckend. Mein Uwe Kamps auch da, ne? Den habe ich als Kind, stand da an der Seite da an der Tribüne und ja, tolle Schild. Persönlichkeiten. Giovanni Elber, wie du eben genannt hast, Christian, Oliver Neuville und ja, tolle Charaktere.
Du hattest die ja nicht nur im Verein bei Gladbach, sondern du hast ja gerade schon angesprochen, so, du bist ja unfassbar schnell von der U21 dann auch in die A-Nationalmannschaft aufgerückt. Und dann macht man so seine Testspiele, macht seine Quali-Spiele, aber du wusstest ja dann da noch nicht mit der WM im eigenen Land vor der Nase, dass du da auch spielen wirst. Ist ja jetzt auch einfach nicht das Selbstverständlichste. Gab es sowas wie so diesen klassischen Anruf von Klinsmann oder war das dann, hat er dich mal zur Seite genommen?
Nee, den gab es. Genau so, wie man sich das vorstellt, wie man es oft jetzt auch noch hört. Ich war in einem Café in Mönchengladbach mit meinen Kumpels, ganz normal, irgendwie Kaffee trinken da und war mal unbekannter Anrufer, ging ran und Klinsmann, ich habe erstmal gedacht, das ist ein Telefonjoke. Und da war er wirklich. Ich habe gesagt, Marcel, nicht wundern, du kriegst jetzt eine Einladung die Tage. Du bist dabei bei den Länderspielen, bei den nächsten und das war so ein klassischer Anruf im Café, ja.
Geil. Wie hast du denn die Stimmung im Land wahrgenommen? Weil ich war, das ist eigentlich so das erste Turnier, an das ich mich richtig aktiv erinnern kann. Ich war 7, glaube ich. So, und so, wie war das für dich? Weil ich meine, dann siehst du dein Gesicht auf einmal, so, du bist einer von den Nutella-Boys gewesen. Du bist im Panini-Sammelalbum auf einmal mit dabei. Wie war das für dich?
Ja, das war schon so, ich sag mal so im Positiven, diese Blase, ne? Das geht dann einfach so schnell. Das ist dann, du hast gar keine Zeit, richtig, vielleicht auch gut so, du hast gar keine Zeit, richtig drüber nachzudenken, weil du tappst ja von einer dann Herausforderung in die nächste, eine Leistung zu halten, dich zu entwickeln, irgendwie bist ja voll drin, ne? Und die Zeit, die rast auch einfach so, hast auch kaum Urlaub, kaum Zeit, und das muss man sagen, das war natürlich klar, immer wieder gemerkt, wenn man dann von Freunden und so angesprochen wurde oder Familie, ne? Wenn du dann diese Bilder unterschrieben hast oder wenn du dann bei FIFA immer, ja, ich spiele mit dir und sowas halt. Ne? Das ist dann schon witzig und cool, aber du hast so richtig, vielleicht auch gut so gar nicht die Zeit, jetzt darüber nachzudenken. Am Ende spielst du Fußball, mach das und gib Gas und guck, dass es dir Spaß macht, und das war entscheidend. Aber klar, das war schon Wahnsinn, sowas mitzuerleben, weil gerade auch 2006 nochmal anders war als jedes andere Turnier, glaube ich, weil es einfach für uns Deutschland nach innen und nach außen den größten Impact, glaube ich, der jüngeren deutschen Geschichte gehabt hat, wie wir uns selber sehen als Deutschland, wie Gäste uns sehen, wie wir gemeinsam Zeit verbringen und welche Kraft der Fußball, der Sport im Positiven eben hat, so ein Erlebnis gemeinsam zu teilen, dass alle Nationen waren Deutschland-Fans, wenn die eigene Mannschaft raus war, und das hat man auch gemerkt, und diese Kraft und diese Aufmerksamkeit und diesen Nationalstolz und dieses Miteinander nach außen in die Welt zu strahlen und nach innen, das muss ich auch sagen, war für mich auch, da kommt auch, glaube ich, nichts mehr ran. Und das da ein Teil von gewesen zu sein, hat mich unfassbar geprägt.
Das klingt wunderschön. Du ziehst uns wieder mit rein zurück. Du bist ja dann erstmal so, deinen richtigen ersten Auftritt hattest du ja im Spiel um Platz 3 gegen Portugal. Und du hattest ja zwei Legenden da auf dem Platz. Die eine, die schon langsam Richtung Rente geschaut hat. Die andere, die noch gar nicht wusste, was sie für eine wird. Luis Figo und Cristiano Ronaldo. Wenn du dir als, und auch Cristiano Ronaldo war da schon echt eine Nummer damals, ne? Du als Marcel, 19, 20, 21, so in der 2021. Wie bist du das rangegangen? Denkst du dir da, wir haben ja über die große Klappe schon gesprochen, so, jetzt zeige ich es den Jungs mal richtig, jetzt gebe ich dir mal richtig Dampf, oder ist das schon so eine Ehrfurcht im Raum?
Nein, also es war ja dann auch nicht mein erstes Länderspiel, es war natürlich mein erstes WM-Spiel. Ja. Klar, total besonders natürlich, dann auch noch in dem Umfeld Sommermärchen wichtig, auch nochmal jetzt nicht auf dem eigenen Turnier, dann gar nicht auf dem Treppchen zu sein. Klar, sagst du, Halbfinale war entscheidend, leider verloren, Dramatik kennen wir alles, aber dann willst du auch das Ding ziehen. Du hast das Stadion voll in Stuttgart, du weißt, es geht nochmal um jetzt einen gemeinsamen Abschluss. Für mich war es das erste Spiel, deshalb war ich sowieso hochmotiviert, und ja, Cristiano war ja schon bei Menu, hat ja schon Figo verdrängt gehabt, also der war ja schon da, da wusste man schon, was da passiert, wenn du Luis Figo verdrängst, dann der dann auch nochmal reinkam und auch nochmal sein letztes Spiel gemacht. Das war schon Wahnsinn. Das habe ich zum Glück natürlich, da schaltest du im Spiel, denkst ja nicht drüber nach, auch vor dem Spiel nicht. Es war ja auch viele Ereignisse. Es war mein erstes Spiel, es war das letzte von Olli Kahn, der auch gespielt hat. Und von daher, wir waren eine gute Truppe. Und ich hatte da jetzt aber auch, ich war in einem Top-Zustand körperlich, hatte da jetzt auch keine Bedenken, dass wir das irgendwie gut ziehen. Und
ja, aber wenn du einen Cristiano Ronaldo da hast, der eben schon so eine Nummer ist, da denkst du dir aber, komm, vielleicht kann ich doch die ein oder andere Grätsche da nochmal auspacken, oder nicht?
Ja gut, die Gegrätsche habe ich ja sowieso. Ja, so, das war mein Tackling, das ein oder andere Mal ausgepackt. So. Aber wichtig ist ja natürlich, dann bist du ja auch darauf angewiesen, jetzt so als junger Spieler, erstes WM-Spiel bei einem Turnier, wie funktioniert eine Mannschaft, wie hilft man sich untereinander, wie löst man es als Mannschaft taktisch? Wenn du das natürlich nicht gut machst, dann kann so ein Tag auch mal ganz schnell ein Horror werden, weil wenn du dann irgendwie nur eins gegen eins gegen so einen Spieler spielst, der so viel Platz bekommt, weil wir das als Mannschaft auch generell nicht gut machen, dann kann so ein Ding aber ganz anders laufen. Das war dann für mich an dem Tag nicht so, und von daher, ja, war das ein guter Start für mich und ein Wahnsinnserlebnis. Ich weiß noch, was mein Opa halt mit meinen Eltern und Gerd, also meinem Berater, dann eben auf der Tribüne und dann nach dem Spiel, das war schon ein besonderer Moment.
Und nicht nur die haben es gesehen, sondern ganz viele andere auch. Danach sind ja nochmal einige neue Angebote nach Gladbach gekommen. Es wollten dich gefühlt alle haben. Du bist dann aber zu den Bayern gegangen. Paul Breitner hat dich geholt. Was war der Punkt, dass du gesagt hast, ich will zu den Bayern?
Ja, das war so ein bisschen in so einer Entwicklung. Ich wusste, dass es leider leider auf jeden Fall mit Borussia, meinem Heimatverein, ich bin da geboren, Profi geworden. Wir sind abgestiegen, aber ich wusste, als Linksverteidiger, ja, offensiver Linksverteidiger versus, wie geht meine Entwicklung, ging zu dem Zeitpunkt steil nach oben. Gladbach ist abgestiegen, bleibst du, habe ich natürlich auch lange drüber nachgedacht, dann aber überlegt, die kriegen so eine hohe Ablöse für mich, ja, wo sie komplett den ganzen ganzen Kader für die
14
Saison.
14 Millionen waren es damals. Und damals waren 14 Millionen sehr viel mehr als heute.
Es war sehr viel und dann war es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, heute wissen wir, dass es so war. Es war für mich natürlich trotzdem emotional, das erste Mal weg, jetzt raus aus Club, aber ich wusste, ich werde nicht der entscheidende Faktor sein, ob wir nachher aufsteigen oder nicht, sondern da gehören ganz viele andere Faktoren zu und ich habe die Chance eben jetzt als junger Spieler. Wir reden hier eben nicht davon und wir waren mit Gerd, war mit Barcelona schon ausverhandelt. Also ich war, es war schon so gut wie klar. Jetzt ist das aber so, crazy, bei den spanischen Vereinen, die haben dann auch solche Mitgliederversammlungen und Wahlen. Und dann war der Präsident auf einmal weg und der Trainer auch im gleichen Abschwung und Bayern war auch schon die ganze Zeit dran und es war dann so, dass wir mit Barcelona eigentlich schon durch waren und dann aber Paul Breitner nach Düsseldorf gekommen ist, wie uns dort am Flughafen getroffen ist und gerade das Paket dann Paul Breitner, der nochmal klar dargelegt hat, warum unbedingt nach Bayern, Ottmar Hitzfeld, Henki, also der Co-Trainer und eben auch Uli Hoeneß und dieses Paket hat mich dann auch überzeugt, weil Ottmar Hitzfeld wollte unbedingt und das ist wichtig, weil am Ende gehst du dahin, wo ein Trainer ist und du musst gucken, setzt der auf dich. Und ja, das war auch so und es ist auch aufgegangen. Meine erste Saison habe ich bis auf 2 Monate Verletzung alles gespielt, also komplett Stammspieler gewesen im ersten Jahr. Und es war dann auch eine gute Entscheidung, weil gerade auch für mich als junger Spieler so ein Trainer wie Ottmar Hitzfeld und so ein Umfeld auch richtig gut war, gerade um diesen ersten Schritt jetzt nicht mehr Gladbach, nicht mehr im Wohnzimmer, nicht mehr zu Hause, wo man dann immer der gefeierte Fohle war, sozusagen jetzt rauszugehen. Und da war schon wichtig, wer ist der Trainer, welche Persönlichkeit ist da und das war super, das Jahr. Sowohl für Gladbach, und das ist das für mich mein Seelenfrieden, als wir sind ja also Meister und Pokalsieger geworden mit Bayern. Das war davor das ja auch nicht so. Die haben auch nicht geholt, die Meisterschaft, und auch nicht den Pokal. Also wir haben das Double geholt und im gleichen Zeitraum nach Saison haben mich die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach angerufen, nämlich der Herr Schippers, der Finanzchef, und hat mich im Namen des Präsidenten Rolf Königs eingeladen zur Aufstiegsfeier mit der Mannschaft. Das heißt, ich habe mit der Aufstiegsmannschaft wirklich zusammen den Aufstieg gefeiert, weil die voll gesagt schön haben, Marcel, du bist einer von uns hier. Durch dich gab es super Möglichkeiten, du bist ausgebildet, wir sind aufgestiegen, du bist Meister geworden und du bist einer von uns, du kommst zur Aufstiegsfeier. Das heißt, da haben sich viele Leute dann natürlich gedacht, warum steht der denn jetzt oben drauf? Und das war eine super Geste, weil ich bin seit der E-Jugend bei Borussia Mönchengladbach gewesen und das war so eine tolle Geste zu sehen, guck mal, es ist aufgegangen. Ich habe mich sportlich weiterentwickelt, konnte Meister werden, Pokalsieger werden, auch mit der Nationalmannschaft weiter wachsen. Und Gladbach hat mit dem Kapital eine unglaublich gute Basis übrigens für alles, was dann auch danach kam, gelegt und haben auch einen unfassbar guten Weg dann eingelegt, die Gladbacher. Und von daher, ja, war das so wie so ein Happy End.
Die waren dann aber erstmal in der zweiten und du bist dann eben zu den großen Bayern gekommen. Wie war das als junger Typ denn das erste Mal so richtig aus der Komfortzone raus? Jetzt ist ja München auch eine Stadt, entweder du liebst sie oder du hasst sie. So viele sagen, ich werde einfach nicht warm damit, ich komme aus München. Ich sag, ich mag die Stadt total gerne. Wie war das bei dir?
Es war sehr interessant. Jetzt war es natürlich, mein Vorteil war so ein bisschen mit München, dass ich natürlich etliche Jungs aus der Nationalmannschaft getroffen habe. Das heißt, ich bin nicht in die Kabine gekommen und sage, okay, mit wem rede ich jetzt, wen spreche ich an? Ja, das war ja wichtig, weil durch die Nationalmannschaft mit Miro Klose, mit Basti Schweinsteiger, mit Philipp Lahm, mit Podolski, Poldi kenne ich seit meiner Jugend, seit E-Jugend, was wir schon alles für Blödsinn gemacht haben. Also das war schon wichtig, die Nationalspieler da zu haben. Und dann auch so verrückte Typen wie Frank. Wir haben ja auf einer Seite gespielt. Ja, genau, mit Frank. Es war schon cool. Und ich sag mal, es hat mir vielleicht auch so ein bisschen meine rheinländische Art geholfen, die ich auch eingebracht habe. Die hat Olli Kahn manchmal nicht verstanden. hat mir dann auch immer, haben uns gegenseitig immer so Sprüche gedrückt und haben uns auch total gut verstanden. Und ich glaube, also ich habe mich da total wohlgefühlt an der Sebener. Das war alles noch deutlich kleiner. Es gab noch nicht dieses komplett entwickelte wie heute. Es war wirklich noch die alte Sebener Straße. Kleine Küche, überschaubare Kabine, dann die Trainingsplätze davor. Es war sehr familiär. Und es war eine super geile Saison und ich habe mich da total wohlgefühlt. Von München, um es abzuschließen, habe ich nicht viel gesehen. Außer mal vielleicht mal kurz essen gehen oder mal was gesehen, weil ja gefühlt jeden zweiten Tag irgendein Spiel war. Ja. Aber ich habe mich sau wohlgefühlt und es war eine richtig geile Zeit. Ja.
Aber war das nicht irgendwie dann auch ultra weird, weil du hast Ottmar Hitzfeld gehabt, der dir gesagt hat, Junge, ich setze auf dich. 4-Jahres-Vertrag war dann erstmal.
Ja, 4 oder 5. Ne?
So,
ja.
Genau, bis 2011. Und dann ist aber Hitzfeld auf einmal weg, Klinsmann kommt wieder, wo man sich ja in erster Linie, also ich kenne jetzt eure persönliche Beziehung nicht, aber das ist ja auch schon der dich halt in die Nazio geholt hat. Also da denkst du ja eigentlich, da ist jemand, der auch weiterhin auf mich setzt. Und dann bist du aber gar nicht 4 oder 5 Jahre bei den Bayern, sondern halt am Ende nur 1 gewesen. Nimm uns da mal bitte ein bisschen mit rein, weil dieses ganze Setup irgendwie schon so komisch klingt und irgendwie eher ungut.
Wir waren alle überrascht, also alle Spieler, dass es in der neuen Saison nicht mit Ottmar Hitzfeld und Henke weiterging. Wir haben das Double geholt. Also es war eine maximale Steigerung zur Saison davor.
Das ist aber, wo der Fehler ist, ne? Das hat nicht gereicht.
Das, ja, anscheinend, aber wenn man guckt, wo man herkam,
klar,
war das Double, hätten sie davor auch gerne wieder gehabt und wir haben es geholt und man hat sich aber, ist auch okay, ist das Business.
Ja.
Man hat sich für eine andere Variante entschieden. Mal losgelöst von, da war erstmal schon, das kam nicht gut an bei der Mannschaft. Weil die Mannschaft und Trainerteam war so. Mhm. Weil Ottmar Hitzfeld, das ist halt so Legende, mit die höchste Riege, für alle übrigens, alle Spieler. Ja. Und kam überhaupt nicht gut an. Und dann war ich ja Anfang der neuen Saison ja natürlich noch dabei, habe ja, ich glaube, 4 oder 5 Jahresvertrag gehabt und habe dann nicht gespielt. Dann kam Klinsmann, klar, dann denkt man ja, der hat mich doch berufen. Aber ich habe auch gemerkt, es ist anders, als ob du Klinsmann als Vereinstrainer hast oder als Nationaltrainer. Mhm. Das ist, glaube ich, das kann man auch so reflektieren, dass man sieht, dass es da schon Unterschiede gibt. Und ich habe gemerkt, es hat sich viel geändert. Also klar, weil Ottmar Hitzfeld nicht mehr da ist, war mein Hauptgrund hinzugehen. Und ich hätte nicht gedacht, nach so einem Double, dass es überhaupt zur Debatte steht, dass der nicht der neue Trainer wird. Aber da hat man sich so entschieden. Das ging auch gar nicht auf. Wir sind sehr, sehr schlecht als Bayern München gestartet. Ich glaube 5., 6., 7. Nach ein paar Spieltagen. Ich habe kaum bis gar nicht gespielt, obwohl ich noch zuvor eine Europameisterschaft gespielt habe und davor die Saison Stammspieler war. Und das war für mich nicht mehr schlüssig einfach, wo ich gesagt habe, und die Leistung stimmte nicht. Also so, dass man sagen kann, okay, die Konkurrenz, die gerade für dich spielt, die spielt halt viel besser. Also es haben alle Faktoren nicht gepasst, wo ein Normaldenkender, und ich bin gerne der Herausforderung annimmt, hat nicht gepasst. Habe dann auch einige Gespräche geführt intern, also mit dem Trainer und auch so. Und die Begründungen waren dünn. Und da habe ich gemerkt, das wird hier nichts. Ich glaube, das wird auch schwierig für die Mannschaft. Und jetzt ist die Frage, wenn die Wertschätzung nicht da ist, was machst du jetzt? Und ich wollte schon spielen, ich war ehrgeizig und ich merke, Trainingsleistung, Spielleistung im Moment zählt nicht. Dann hätte man sich sagen können, sei doch geduldig und warte, irgendwann kommt die Chance. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es unter der Konstellation eben für mich perspektivisch so ist. Und somit, was ich eigentlich nicht gerne mache, auf den Verein wechseln, habe ich dann gesagt, als der HSV so gekämpft hat, so dran war und so diese Wertschätzung gebracht hat, kamen wir dann zur Aktion, diesen Wechsel zu machen. Es war auch eine gute Entscheidung heute, weil ich sage auch, einmal sportlich hat sich nicht so viel verändert in den ersten Jahren, weil wir im UEFA-Cup-Halbfinale gespielt, Euro-Halbfinale. Wir waren auch konkurrenzfähig, wir haben die Bayern auch regelmäßig extrem geärgert. Und von daher war das für mich dann nochmal die Entscheidung, auch wieder mit einem langen Vertrag, und dann ging es ja auch über 7 Jahre dann bei HSV weiter.
Aber Hamburg muss irgendwas Besonderes gehabt haben, weil sonst würdest du da nicht heute noch leben und vor allem nicht so eine wahnsinnige Identifikation mit diesem Verein, mit dieser Stadt haben. Ich muss, das ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, mir immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass du Rheinländer bist und kein Hamburger. Wo kommt dieser Perfect Match her?
Sportlich war es am Anfang Wahnsinn. Wir hatten eine super Truppe, Topspieler. Ich meine, ich glaube, gab es bis heute auch nicht nochmal, dass, glaube ich, eine Mannschaft zweimal hintereinander im Halbfinale des UEFA Cups war. Mhm. Zwei Saisons hintereinander. Das heißt, es war auch sportlich top. Aber natürlich bin ich so jemand, der ähnlich wie in Gladbach schon auch in München, auch wenn es nur ein Jahr war, ich suche auch so eine Identifikation. Wenn ich irgendwo bin, lasse ich mich auch darauf ein. Und ich bin eigentlich jemand, der dann auch nicht schnell nach links und rechts springt, sondern versucht auch zu verstehen, was ist hier. Das war bei Gladbach gut, da ist man geboren. So, bei Bayern war es auch so. Und beim HSV eben, bin dann als Anfang 20-Jähriger hin und über 7 Jahre, dann bis 29,5 sozusagen diese Phasen alle miterlebt zu haben, als Spieler jetzt erstmal, dieses sportlich super und eigentlich drauf und dran, ja, sich festzusetzen unter die Top 3, 4 der Bundesliga, mit riesen wirtschaftlichen Kraft und Möglichkeiten, mit einem Stadion, mit wahnsinnigen Fans, das war auch so. Und dann aber eben auch für so eine Persönlichkeitsentwicklung, für so eine Resilienz, dann diesen harten Cut irgendwann zu haben. Gab es noch eine Saison zwischendurch mal, die ein bisschen stabiler war, aber ansonsten wirklich Abstiegskämpfe mit so einem großen Club wie dem HSV und so viel Umbruch, so viele Trainer. Das hat einen so gebunden mit den Menschen dort, Fans, mit der Stadt, mit allem, dass man das gemeinsam durchsteht. Und die Grundstimmung war trotzdem immer in dem Sinne gut, also von den Fans. Es stand nie zur Debatte bei den Fans, dass die nicht diesen Weg trotzdem weiter unterstützen, so sehr man am Leiden ist. Und das hat mich auch wieder beeindruckt, weil es ist ja schwieriger, dann, wenn es wirklich über Jahre nicht mehr gut läuft, trotzdem zu sagen, ich bin stolz, HSVer zu sein, als wie weiß ich nicht, wie es jetzt wäre bei Bayern München, wenn sie auf einmal, warum auch immer, 2-3 Jahre hintereinander das internationale Geschäft verpassen.
Ja. Ich muss eine Sache, weil du jetzt immer wieder die Nazio angesprochen hast. 2010, da warst du ja noch vollumfänglich mit dabei. Und es gibt da was man im Internet findet. Und das kann man sich wirklich nicht ausdenken. So jetzt lohnt sich diesen Podcast als Video zu gucken. Wir blenden das mal mit ein Fotoshooting von euch, von der deutschen Nationalmannschaft, in der ihr so komplett gebodyspray-painted wurdet. Da war Mesut Özil ein Löwe und der faucht dann auch so in die Kamera. Per Mertesacker war eine Giraffe. Es ist so du warst ein Leopard. Und ich kann diese Frage nicht anders stellen als, was zur Hölle? Das kannst du, wenn du das in eine KI eingibst, dann versteht die nicht, was sie von dir will.
Ja, wir hatten einfach Humor, weil wir waren einfach coole Typen. Weil wir haben einfach gedacht, wir machen auch mal was anderes. Ich weiß nur, es war schon ein bisschen, heute würde man sagen cringe.
Minimal, ja.
Minimal, aber am Ende, ich dachte, komm, ich habe einen guten Vertrag mit Puma, das passt. Das ist Puma stolz auf mich.
Ja, du warst ein Leopard.
Ja, das nehmen die doch nicht so genau. Wir sind Fußballer, das nehmen die nicht so genau.
Aber nimm uns mal bitte in diese Situation.
Ich weiß es gar nicht mehr, warum das, wenn ich ehrlich bin, das zustande kam. Irgendwann ist jemand auf uns zugekommen und gesagt, wir müssen so ein Shooting machen.
Okay,
wir wollen gerne mal im Bereich Bodypainting mal was anderes machen. Und dann gab es ein paar Verrückte, die gesagt haben, ja, machen wir einfach. Ja, genau. Es hängt auch noch irgendwo bei mir im Keller. Ne? Wird immer noch mal drüber gelacht, so auch bei dem einen oder anderen kurzen Absacker, den man da drin denkt.
Aber es holt einen ja auch irgendwie in eine Zeit zurück, in der vielleicht alles noch nicht ganz so ernst genommen wurde wie heute. Also ich glaube, alleine Thomas Müller, der da als afrikanischer Stammeshäuptling, was auch immer, das wäre ja ein Blackfacing-Skandal vom anderen Stern heute. Ja, ja, schon.
Ja, aber wenn nicht Thomas Müller wäre, kann das Land machen. Aber heute, wer weiß.
Heute wäre das wahnsinnig schwierig, aber irgendwie ist es ja eine ganz gute Zeitkapsel, die uns so vom Esprit dessen wieder zurückwirft. Weil, also wenn ich daran denke, dann ist das Shakira, Waka Waka, Waving Flag, irgendwie diese, nimm uns mal mit, so ein bisschen hinter die Kulissen von diesem Turnier, weil das, glaube ich, auch für viele noch bis heute ein sehr besonderes ist, natürlich nach der WM im eigenen Land vor 6. Wie war dieses Mannschaftsgefüge da? Wie war das im Mannschaftsquartier in Südafrika?
Ja, Südafrika war überragend, weil wir auch und auch der DFB, muss ich echt sagen, wir haben uns sehr gut auf dieses Turnier jetzt nicht nur inhaltlich, sportlich, taktisch vorbereitet, klar, logisch, sondern auch, was erwartet uns da? Wir waren gemeinsam in den Townships, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir hatten das südafrikanische Personal bewusst genommen, wir waren, wie das so ist, wenn wir von Spielen kamen, haben die für uns gesungen. Also das war so ein tolles, schönes Land, so eine Herzlichkeit auch von den Südafrikanern, die da leben. Es war ein unglaublich wahnsinniges Turnier, ja auch mit verrückten Spielen, ne? Argentinien. Für mich war es sowieso besonders, weil ich habe, glaube ich, im März oder April mich schwer verletzt mit einem Syndesmose beim HSV. Mhm. Und dann stand ungefähr bei, was hat Mull gesagt, also Müller-Wohlfahrt sagt, boah, die Entscheidung, das sind jetzt ein paar Zentimeter oder Millimeter, ob OP oder nicht. Bei OP war klar, keine WM.
Ja.
Bei Nicht-OP könnte es sein, dass mit Anreise zur WM ich wieder in die Belastung gehen darf. In die Belastung. Und so war es. Mull ist ja Wahnsinn, der hat das einfach. Wir haben nicht operiert und es war ein Restrisiko und es ist halt voll aufgegangen. Ich habe praktisch meine Vorbereitung angefangen während des Turniers. Um mein Level hochzukriegen und bin dann auch schon, ich glaube, relativ früh, ich glaube, das war Ghana oder so, noch ein Gruppenspiel, bin ich schon in der 70. reingekommen in einem sehr stressigen Spiel, wo wir dann, ich glaube, knapp gewonnen haben gegen einen sehr guten Gegner. Das war mein erstes Spiel und deshalb war es eh für mich so besonders, dass ich überhaupt noch hinfahren durfte, weil Jogi Löw gesagt hat, den Marcel, den nehme ich auf jeden Fall mit, ist mir egal, selbst wenn er jetzt hier erstmal anfängt zu trainieren. Ich habe da angefangen, wirklich richtig zu trainieren.
Crazy.
Und habe mich dann aber mit den guten Möglichkeiten dann da reingespielt ins Turnier und war für mich persönlich auch Wahnsinn, weil ich habe mein erstes Tor bei einer WM gemacht.
Spiel um Platz 3, Uruguay.
Spiel um Platz 3, wenn man überlegt, ne? Uruguay, Forlan, Cavani, Wer war da noch?
Aber das muss doch auch so ein Moment für dich gewesen sein. Ich habe mir das Tor nämlich nochmal angeguckt und dann ist da ein total junger Jerome Boateng, der wie so ein Flatterball so eine Flanke auf dich draufschlägt und du bist auch nicht der Kleinste, ne? Und dann zimmerst du das da rein. Das ist doch auch so ein Gefühl von, ey, in die Belastung gegangen, ganz kurz vor knapp, schon in Südafrika erst wieder belastet und dann haust du da dein erstes WM-Tor rein. Das ist doch auch, das ist doch göttlich, wie man das von der Bucketlist dann streichen kann, oder?
Ja, also damit habe ich selber nicht gerechnet bei dem Turnier. Ich habe auch, gut ist, dass ich ja wahrscheinlich wie immer erstmal gar nicht mehr so viel nachgedacht habe, weil ich habe jeden Tag genutzt, jede Einheit. Ich habe auch anders trainiert, teilweise natürlich auch mit der Mannschaft, aber auch anders, um überhaupt. Ja, und dann, dass das dann so endet mit auch das, auch wenn wir es ja leider verloren haben, aber gut, gegen damals mit Abstand die beste Mannschaft, wobei wir jetzt auch nicht weit weg waren, muss man auch sagen, nach Spanien. Aber ich bin ja sofort zur Halbzeit reingekommen im Halbfinale, habe die zweite Halbzeit gespielt und kann mich daran erinnern, dass das auch noch für mich auch eine sehr gute Halbzeit war und noch Impulse setzen konnte und dann mit Uruguay den Abschluss, dann mit dem Tor. Ja, und ich habe noch nie ein Kopfballtor gemacht. So, das war der Running Gag. Mein Berater hat gesagt, wenn du immer mal einen Kopfballtor machst, lade ich dich zum Essen ein. Dass es dann bei der WM ist, umso schöner. Ich habe irgendwie immer nur versucht zu verteidigen mit dem Kopf, aber vorne, warum auch immer, echt eigentlich schwach, muss ich sagen. Aber ja, war so, aber da habe ich dann, war die Flanke so gut von Jerome, dass es geklappt hat. Ja.
Irgendwie erinnert mich, wenn ich jetzt deine Nationalmannschaftskarriere mir anschaue, ein bisschen an deine Anfänge bei Gladbach auch mit diesem Hin und Her, weil du bist dann 2012 nicht mehr dabei gewesen. Dann kämpfst du dich zurück, machst wieder die Testspiele, gehst wieder in die Quali und dann ganz kurz vor knapp wieder Verletzung, OP, raus, tschüss, das war's. Ich glaube, wahrscheinlich bist du ja in das letzte Spiel gegen Chile oder so Chile. War das, ne? Da wirst du ja kaum damit gerechnet haben, dass das dein letztes Länderspiel sein wird.
Nee, überhaupt nicht. Ich war auch Stammspieler die ganze Zeit. Also es war klar, dass ich spiele und Stammspieler war und Chile war das letzte Spiel und da war komplett alle Bänder gerissen, OP. Also war auch direkt klar, dass OP ist, hat Mull schon in der Kabine gesagt und er hat den Kernspin immer dabei, also das sind seine Hände und seine Vision, der hat gesagt OP. Aber es war ja witzigerweise noch so, da wiederholen sich viele Themen, da hast du schon recht, das war so immer wieder diese Widerstände, immer wieder so und dann. Aber ich war ja noch im erweiterten Kader 2014. Mhm. Ich habe aber gegen Greuther Fürth, das war die Quali mit dem HSV, die hätte ich eigentlich gar nicht spielen dürfen, weil ich kam ja aus einer OP. Ich habe eine Woche Reha-Training gehabt und habe dann gegen Greuther Fürth beide Spiele gemacht. Und ich war fix und fertig. Mhm. Und Jogi hat noch hart gekämpft. Der wollte mich tatsächlich mitnehmen. Und das wäre aber eine Nummer zu hart auch gewesen, weil ich einfach sage, Brasilien bei dem Klima, das war nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja.
Und dann war ich aber noch im erweiterten Kader. Das heißt, ich war noch auf Abruf, aber das hätte auch keinen Sinn gemacht, das muss ich auch sagen. Und da fragen mich ja viele, ja, die das noch wissen, ey, du warst eigentlich, wärst jetzt Weltmeister und du warst dabei. Und ich sage, ja, aber weißt du, so viele Privilegien, die ich mir erfüllen konnte, so viele Wünsche, so viele Träume und ja, das hat nicht geklappt, aber so wie ich erzogen worden bin, wie ich als Mensch bin, ich konnte einen richtig geilen Urlaub machen in den USA mit meinem Kumpel, meinem besten Kumpel damals. Und dieser Urlaub war so wichtig für mich, der hat mir so gut getan. Und wir haben das Finale dann da geguckt und ich habe mich so gefreut, als ob ich dabei war, weil ich mit diesen Jungs, sagen wir mal 80%, die 70%, die dabei waren, wir sind ja über eine ewig lange Zeit. Und bei uns war ja Standard-Halbfinale. Und ich habe mich so gefreut und es war für mich. Dann, am Anfang ist natürlich ein Schock, da im April Chile, ey, dann denkst du dir, Alter, das geht nicht, aber da, es hätte mein Leben nicht verändert, null. Und das ist eben.
Aber das ist schön, wenn du das sagen kannst.
Ja, weil ich habe ja schon tolle Sachen, deutscher Meister und WM 2-6 und hier und dann, ja, Weltmeister, natürlich wäre ich gerne dabei gewesen, nochmal. Dieses Moment April, das passiert und da realisierst du, OP. Aber ich weiß ganz klar, so wie ich, und da waren viele andere, viel kompliziertere Situationen, es hätte mein Leben nicht verändert. Es wäre natürlich etwas, was super geil ist. Ich bin auch Weltmeister geworden, habe im Zweifel da auch noch viel gespielt. Aber es hätte mein Leben nicht verändert, weil dazu weiß ich einfach, wie das Leben läuft. Und das Leben wartet auch nicht auf Weltmeister. Wenn der Fußball vorbei ist, musst du auch dein Glück finden, deinen Weg finden, privat, in deinen Beziehungen, etc., etc. Und ob du dann Weltmeister bist oder nicht, natürlich wäre das wunderschön gewesen, gar keine Frage. Aber es hätte mein Leben nicht verändert. Und deshalb ich habe mich so gefreut. Wir haben uns richtig da abgeschossen in den USA. Wir haben da gefeiert mit den ganzen Leuten. Und ich habe mich so viel, das war Zeit, wir haben es verdient gehabt. Wir haben es einfach verdient gehabt, weil wenn du jedes Jahr hochverdientermaßen ins Halbfinale, und es war so, die Spanier waren halt diesen einen Tick da, das war unfassbar. Und da war es verdient und das war super. Und ich habe mich trotzdem als Teil gefühlt, weil ich bin mit diesen Jungs, ich fühle mich ja nicht nur als Teil. Das ist ein Mannschaftssport und das ist genau das, wo du es zeigen kannst. Und von daher bin ich da total, total happy drüber. Und es hat ja auch was mit mir gemacht, also im Positiven. Ne? Das, immer diese Auf und Abs dann. Aber zu sehen, da sieht man, was möglich ist, ne? wenn man eben dranbleibt.
Ich finde die Art und Weise total beeindruckend. Das will ich nicht im Nachgang dann erst sagen, sondern das will ich einmal so on air sagen, wie du damit umgehst, weil jeder von uns, die das jetzt gerade hören, jeder hat ja so seine eigenen kleinen Grabenkämpfe mit sich auszutragen und gerade so Neiddebatten und sowas heute oder boah, ich will das haben, was jemand anderes hat. Das sind so ganz menschliche Regungen, die wir alle mit uns haben und führen und so, und dass du da für dich so einen Abschluss mitgefunden hast, finde ich einfach richtig cool. Finde ich richtig cool und kann, glaube ich, jeder, vielleicht nicht auf dem Niveau, ob bin ich jetzt Weltmeister geworden oder nicht, sondern in dem, was uns jetzt gerade, was euch jetzt gerade beschäftigt, glaube ich, kann man sich da ein kleines Stückchen, eine kleine Scheibe abschneiden und das irgendwie auf sich übertragen. Du hast ein Jahr später es dann ganz sein lassen mit dem Fußball, hast die Karriere dann an den Nagel gehängt und das warst ja nicht mal 30. Was haben die Jungs da in der Umkleide gesagt? Haben die gesagt, Marcel, was hast denn du jetzt geraucht oder woher, warum?
Na, beim HSV war es ja generell sowieso diese ganz schwierige Situation. Wir sind ja nicht abgestiegen, es war super. Wir haben mit dem Karlsruhe-Spiel, das war Wahnsinn, war so froh, dass ich sagen konnte, HSV ist in der ersten Liga, ist nicht abgestiegen. Ich habe für mich die Entscheidung ein paar Wochen vorher eigentlich schon getroffen, dachte, oh scheiße, was machst du denn jetzt, wenn wir absteigen? Hätte ich wahrscheinlich weitergemacht. Aber muss man auch gucken, ob es dann überhaupt geklappt hätte, weil beim HSV war so viel im Umbruch und ich hatte auch da kein gutes Gefühl und wollte dann aber jetzt nicht nörgeln und meckern, habe gemerkt, der Club ist auf dem falschen Weg und dann muss ich aber gucken, was ist mein Weg. So, ich war 29,5 Jahre jung auf dem Papier, aber es waren 11 oder 12 Jahre Profigeschäft.
Ja.
Der Durchschnitt, der ist 2 oder 3 Jahre. So, also von daher, und ein Wechsel kam für mich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr in Frage. Es gab diese etlichen Optionen, weil ich war ablösefrei. Es gab Spanien, Türkei, auch Premier League, Portugal, China etc. Auch wirtschaftlich hoch interessante Angebote, weil eben ablösefrei. Aber das kam für mich nicht zur Frage. Ich sage, was machst du denn jetzt? Du bist jetzt 29,5. Du bist sehr privilegiert gewesen mit diesen ganzen Clubs, wo du spielen durfst, was du erleben durftest. Ich brauche diese Identifikation und ich wusste mit einem Wechsel, wo du dann von 1, 2 Jahren ausgehst, da tue ich mich schwer, ich brauche diese Identifikation mit dem Club. Da wäre sicherlich noch was Spannendes dabei gewesen, auch coole Clubs noch dabei gewesen, wo es jetzt nicht nur ums Geld gegangen wäre. Aber ich musste irgendwann entscheiden, weil ich habe gemerkt bei mir, ich habe mich mit dem Leben danach schon in der aktiven Zeit sehr viel befasst. Wer bin ich, wenn der Fußball meine ich ist, aus welchen Gründen auch immer, das habe ich eigentlich bei Bayern mit dem 4- oder 5 Jahresvertrag zum ersten Mal hinterfragt, dass wir ja nicht aufhören zu suchen, weil du weißt ja, dass es irgendwann endet, ob ich jetzt nochmal 3 Jahre weiterspiele oder nicht, diese Realität kommt und ich bin mit offenen Augen durchs Leben gelaufen und ich habe die Realität auch gesehen. Da ist die Weltmeisterschaft nicht deine Hauptherausforderung, ob du die gewonnen hast oder nicht, wenn das andere Leben irgendwann mal anklopft und das ist so, wo liegt denn eigentlich wo sind denn die eigentlichen Weltmeisterschaften des Lebens? Die sind viel kleiner, gar nicht so prominent, aber sehr entscheidend. Und für mich war das ein entscheidender Moment, weil ich wusste, bin jetzt 29,5, ich werde bald 30. Gehe ich jetzt irgendwo hin, ziehe es damit nochmal, was vielleicht, wäre auf jeden Fall gegangen, nochmal 2 Jahre, vielleicht mit ganz viel Glück 3 Jahre nochmal, bei meiner Spielweise 3 höchstens, in die Länge. Oder stürze ich mich in dieses andere, neuere Leben in einem viel höheren Druck, um eben auch mich für das Leben, was dann hoffentlich danach kommt, in einer Erfüllung auch zu sein. Und was meine ich damit? Du bleibst dein Leben lang ja Leistungssportler. Und ich wusste, ich brauche eine Herausforderung für die nächsten 30, 40 Jahre. Aber wann fange ich die denn an? Die Welt hat ja nicht auf Fußballer gewartet, die ihre Zeit beenden. Und diesen Ehrgeiz, dass du morgens aufstehen willst, für was? Für den Fußball wusste ich das. Aber für was ist es denn, wenn es nicht der Fußball ist? Und das war mir so wichtig, weil ich wusste, für mich und auch für Kolleginnen und Kollegen im Leistungssport, wir bleiben das. Wir brauchen eine Aufgabe. Und die Aufgabe muss uns schon richtig erfüllen und nicht so ein bisschen angepiekt so, weil ich weiß, dann wäre ich irgendwann wirklich in so ein Loch gefallen. Und diesen Respekt hatte ich und ich wollte mein Hobby zurückhaben. Und ab da ein bisschen drüber nachgedacht, wochenlang, Es wurde immer konkreter. Die Antwort war eigentlich schon lange klar, dass es nicht weitergeht. Aber klar, du redest natürlich mit den Eltern, du redest mit dem Spielerberater. Das waren schon echt auch witzige Gespräche. Der Gerd von Morden hat gesagt, Langer, ich wusste schon immer, du hast einen an der Marmel. aber auch geil, wie so ein Berater das mitträgt, wo er hätte auch nochmal richtig absahen können. Na, jetzt klar, ist der ablösefrei. Ja. War dem völlig egal.
Jetzt ist ja dieses allgemeine Bild von einem Fußballprofi immer so, ja, die sind voll jung, mega viel Asche, Porsche, Haus. Also so viele Leute denken, dass es einfach das ist. So die Welt liegt dir zu Füßen. Und ich glaube, da, was da ganz oft vergessen wird, ist so, ja, du bist aber auch immer noch ein Mensch und du hast auch immer noch Probleme. Was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du Profi wurdest, dass du dir gewünscht hättest, hätte mir das mal einer gesagt, worüber einfach nicht gesprochen wird. Und das darf sogar auch Meckern auf vermeintlich hohem Niveau sein, weil ich denke mir, ja, nur weil es anderen Menschen schlechter geht, heißt es ja nicht, dass meine Probleme, die sich für mich wie welche anfühlen, dass es die nicht geben darf.
Boah, gute Frage. Ich glaube, weil generell, ich würde das jetzt dann, ja gut, kann man auf den Fußball beziehen, auf mich, ich würde das auf das Thema junge Menschen mit Zugang zu viel Geld. Also sprich Berufsgruppen, die im jungen Alter dazu führen, dass das nicht normal ist. Also Schauspieler, Musiker, Models, Fußballer, Sänger, Sängerinnen. Das sind ja alles so Altersgruppen, wo du es schaffen könntest, im jungen Alter zu viel Geld zu kommen. Und ich glaube, das ist etwas, da merke ich immer wieder, was mein Glück war, also ein sozial stabiles Umfeld, was sich eben von diesem großen Brett nicht hat verändern lassen, trifft ja leider in, weiß ich nicht, wie vielen anderen zigtausenden Beispielen nicht zu in den Berufsgruppen. Du hast nur noch Ja-Sager um dich rum, weil du bist der Ernährer. Ja, das ist der Tod für eine Persönlichkeitsentwicklung. Und darauf wird man nicht vorbereitet, weil du kannst ja nicht einem 18-, 19-Jährigen vorwerfen, dass der das dann auch lebt, dass wenn er schon unter den 0,9% gehört, so viele sind es ja gar nicht, wir kennen zwar, das sind doch so viele sind es ja nicht, sind 0,9%, die dann am Ende irgendwie diesen Weg einschlagen, für die ändert sich aber auch alles und darauf wird man nicht vorbereitet. Und das geht für mich nicht, weil da geht so viel kaputt, da sind so viele Dramen, die sich abspielen, zwischenmenschlich, familiär. Der Vater sich dann auf einmal von der Mutter getrennt, weil der Junge ist ja jetzt Profi, jetzt ist man auch ein geiler Macker. Ja, dieses Ganze drumherum, das ist so absurd und das ist menschlich nachvollziehbar und deshalb umso schlimmer. Wer bereitet diese Familie, nicht nur den Spieler, wer bereitet diese Familie darauf vor? Jetzt könnte man sagen, ja, aber das müssen die doch selber, sind doch erwachsen, die Eltern arbeiten doch. Ja, aber jetzt kommt das große Geld.
Ja.
Darauf ist keiner vorbereitet. Aber das, was da dann dranhängt, die Probleme, die dann kommen, es gibt ja so Sprichwörter, ne, wenn man sagt, Geld macht dann auch viele Probleme. Und das hatte ich zum Glück alles nicht. Und deshalb konnte ich vielleicht auch mit 29 halb so eine klare Entscheidung treffen, weil ich auch die Zeit bekommen habe, mich richtig kennenzulernen und nicht so unter Druck gesetzt wurde. Ja, du musst doch jetzt noch weiterspielen, nimm doch nochmal die Kohle mit, mach doch nochmal das. Das gibt dir ja auch gedanklich, geistig auch diese Freiheit. Und ich glaube, das war für mich sehr wichtig.
Voll schön. Du hast dann, wir waren vorhin bei deinem Streberweg. Den hast du eigentlich weitergemacht. So, du, natürlich, man beendet seine Karriere, dann muss man auch mal irgendwie ein Startup gründen oder sowas. Hast du auch gemacht. Und wenn du dann nicht Trainer wirst, dann musst du natürlich irgendwie in eine Funktionärslaufbahn gehen. Das hast du auch dann auch noch in sehr jungem Alter gemacht. Und irgendwie diesen ersten Schritt also Chronistenpflicht, dass wir auch kurz alle mitnehmen, du bist dann erstmal in den Aufsichtsrat vom HSV gegangen. Und das verstehe ich noch irgendwie, weil da bist du nicht in der Frontlinie, in der ersten Garde quasi mit dabei, aber man hat seinen Verein, den man liebt und man möchte was bewegen und mit den Menschen dort arbeiten. Da kann man, wenn man gute Arbeit macht, relativ wenig Scheiße bauen, sage ich jetzt mal. Wiederum dieser Schritt ins Präsidium, Präsident von einem Verein zu werden, nachdem du dich mit dem HSV super im Guten quasi als Spieler getrennt hast, da gehst du ja ein irres Risiko ein, dass es, nachdem alles so heiti-teiti schön war, dass da am Ende die Fetzen fliegen. War jetzt nicht so, aber es ist ja schon irgendwie ein Risiko da. Warum hast du das gemacht, also aus der zweiten Garde nochmal zu sagen, nee, ich mache jetzt auch Präsident?
Ja, die Fetzen sind schon auch manchmal geflogen, ist auch gut so. Also wenn es sachlich ist, ob das dann immer sachlich war, von allen, das ist dann immer was anderes in dem Geschäft. Aber Ich hätte sogar gesagt, es ist sogar eher naheliegender, gleich aufs Präsidentenamt gehen zu sein, weil wir reden ja von einem Sportverein. Und, natürlich wusste ich das überhaupt gar nicht. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Ich bin in den Aufsichtsrat gegangen, weil ich mehrfach wirklich angefragt wurde, habe auch am Anfang erst abgelehnt, weil ich auch, also ich weiß das nur, das damalige Präsidium, die dann in den Aufsichtsrat stellen, unter Jens Meyer, der Hafenchef und Ralf Hartmann, das Präsidium, mit dem ich einen guten Draht hatte, die haben gesagt, Marcel, du musst in den Aufsichtsrat, du bist HSVer, du bist der letzte Nationalspieler des Vereins, du bist jetzt hier, du hast Stiftungsgesicht, du kennst das. Und ich weiß noch, als sie mich da darauf vor vielen Jahren angesprochen haben, komm in den Aufsichtsrat. Und ich habe dann auch beiden ehrlich gesagt, boah, genau das, dieser Spagat zwischen hier auf Spielerebene. Ich glaube aber, da habe ich auch viel zu beigetragen, dass das sauber zu Ende gegangen ist. Denn die Art und Weise, die hätte man auch anders sehen können von Seiten des HSV damals. Natürlich sind es dann auch wieder nur zwei Verantwortliche, kann man nicht immer auf den ganzen Club münzen. Deshalb sei auch immer ein bisschen entspannt sein. Der HSV, es waren zwei Ansprechpartner. Da gab es dann auch das eine oder andere, das war dann aber auch okay. Und dann geht man und man war im Guten, absolut. Und dann kam diese Ansprache oder Anfrage, habe ich mir erstmal beschafft, okay, was heißt denn das, was macht man da in so einem Aufsichtsrat überhaupt und worum geht es? Dann geht es natürlich um die AG, um das Kerngeschäft Fußball und deren Ansatz war halt, ey, ehemaliger Spieler, du bringst genau die Fußballblick mit, du bist noch nah genug dran, du hast, ist noch nicht lange her, wo du Spieler warst, etc., etc. Und das Problem aber, was ich hatte, habe ich gesagt, aber ich glaube, das wird zu vielen Problemen führen. Genau, was du gesagt hast. Das habe ich da schon gesagt, weil ich habe gesagt, ich habe einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Ich sehe das überhaupt nicht so, was da gerade passiert und das würde so viel Unruhe reinbringen. Aber wenn ich authentisch in diesen Themen, wo ich Impulse geben soll, diese tun soll und meine auf Sachebene, dann passt vieles nicht zusammen zu dem, wie es gerade steht. Und da müsste eine Riesenveränderung her. Ja, aber genau deshalb wollen wir dich. So, okay, das wird für alle sehr anstrengend. Und so war es dann auch. HSV war ein Riesentransformationsfall. Ein Riesen, wie man es heute sagen würde, also ein Riesentransformation, Change-Prozesse ohne Ende, weil wir waren verschuldet ohne Ende. Die Balance hat nie gestimmt zwischen Einnahmen, Ausgaben, viel Politik, viel. Ja, und der eigentliche Grund war dann aber, dass ich gesagt habe, okay, wenn ihr offen dafür seid, ob wir es umsetzen, müssen ja alle entscheiden. Das mache ich nicht allein. Ich bin einer von X dann im Aufsichtsrat, aber die Offenheit war da, habe ich gesagt, okay, komm, ich mach's. Aber dann war der Postenpräsident, das war nicht mal, war einfach frei. Ja, und dann haben die Stimmen sich gehäuft, auf die ich angesprochen wurde, weil ich ja schon im Aufsichtsrat war, war ja auch mein Interesse nicht, ich werde Präsident, damit ich in den Aufsichtsrat, der aus dem Fußball geht, völlig egal, ich war schon da. Und dann habe ich es gemacht und das war auch eine gute Entscheidung, weil der Schritt, Präsident zu werden, ein Teil eines Präsidiums, das fand ich geil. Warum? Weil das hat auch das Einzige, was zu mir gepasst hat. Weil da ging es wirklich um die große Vision, für was soll der Fußball eigentlich stehen. Und der HSV hat das große Glück, dank seiner tollen Fans und Mitglieder und seiner tollen Spieler und seiner großen Historie, über den Fußball etliche andere Sparten in Sport, in Bewegung, also Kinder und Jugendliche, die nicht zu Hause hängen, sondern die von Turnen, Leichtathletik, Hockey, was haben wir da nicht? Wir haben 33 Abteilungen. Und diese Kraft von Mannschaftssport, Sozialisierung, auch übrigens die Akzeptanz in der Politik, die hat der HSV vor allem, weil er so ein riesen Sportverein ist. Das wird ja oft früher nicht so gesagt. Und ich habe halt auch festgestellt, als Spieler, weil wenn mir etwas wichtig ist und es gibt Probleme, dann laufe ich nicht weg und höre mir das dann an und versuche auch alle, so gut es geht, zu verstehen, um nach Lösungen zu suchen, gemeinschaftlich. Und ich kannte dann natürlich irgendwann, nachdem ich jetzt schon 7 Jahre als Spieler war, als Aufsichtsrat, kannte ich den Club ja jetzt komplett von innen heraus. Und den e.V. habe ich auch noch kennengelernt. Und ich war jetzt nun der spielende Präsident, auch noch vom HSV 3. Also mehr einen Verein kennenzulernen und zu gucken, wo liegen vielleicht Themen und wo können wir vielleicht Schnittmengen setzen, als da. Und ich glaube, dass das auch einer der Punkte war, nicht nur von mir, weil da haben ja etliche Leute dazu beigetragen, dass der HSV diese Transformation geschafft hat, wo er heute steht. Er hat es wirklich geschafft. Er ist komplett schuldenfrei, die letzten Jahre komplett gewirtschaftet, hat Mitgliederrekord und beide Top-Mannschaften, also jetzt die Frauen und auch die Männer, die sind in der ersten Liga zurück. Also das hätte ich mir zwar auch so nicht ermalt und ich wüsste auch nicht, ob ich es nochmal mache, wenn ich ehrlich bin, aber weil das war schon intensiv.
Also das klingt total ehrenwert und nobel und da sind super Ideale dahinter. Der Alltag in einem Präsidium und in einem Aufsichtsrat, den stelle ich mir mit sehr viel Diskussion und Gegenwind vor und alles andere als einfach. Würdest du sagen, du bist ein Machtmensch?
Nee, Nee, gar nicht. Aber ich bin ein Mensch, der für eine Sache steht und dann auch nicht zurückschreckt. Also wenn es um die Sache, wenn es um den HSV geht, dann geht es ja um den HSV, was ist das Beste für einen Club? Da gibt es natürlich verschiedene Ansichten, klar. Ich sag mal, die Macht ist ja eh sehr demokratisch. Du bist ein Dreierpräsidium, du hast 7 Köpfe im Aufsichtsrat, ich bin Mitglieder, du wirst von Mitgliedern gewählt. Also ich bin ja, wie gesagt, es war ja kein großer Plan dahinter, Präsident zu werden, sondern es war so, dass die gesagt haben, naja, du kennst uns ja wenigstens, du weißt, dass es uns gibt, also den e.V. Und so bin ich da reingerutscht.
Ich meinte das auch gar nicht so negativ konnotiert, sondern ich denke mir nur, wenn ich jetzt an die typischen Präsidenten, zu denen du ja absolut nicht gehörst, so denke, oder an diese großen Funktionäre, an einen Hoeneß, an einen Tönnies, einen Watzke und so weiter, dann haben die natürlich ein viel größeres Alpha-Männchentum. Und auch das meine ich nicht böse, also auch Machtmensch meine ich nicht negativ konnotiert, sondern dass er jemand ist, der selbstbewusst sich hinstellen kann und sagt, ich möchte da nach oben, ich möchte entscheiden können und ich knick auch nicht um wie ein Grashalm, wenn der erste Wind oder der erste Sturm vielleicht sogar kommt. Würdest du sagen, weil du etwas sehr viel Demütigeres auf mich ausstrahlst, ist das eine Generationenfrage? Ist das ein frischer Wind, den du da beim HSV auch als der junge Präsident, der beim HSV 3 noch mitkickt, mitbringen konntest?
Ja, ich glaube, es ist auch ein Generationenthema, es sind unterschiedliche Typen. Ich glaube, dass du auch mit dem Profil und keine Bewertung, was jetzt besser und schlechter ist, gibt es eh nicht, weil es ja andere Zeiten sind. Auch gemeint jetzt mit dem Blick auf die starken Funktionäre, die wir Gott sei Dank im Fußball hatten. Auch da muss der Fußball sich weiterentwickeln. Also ich glaube, dass gewisse Profile heute nicht mehr darauf passen mit den Herausforderungen, die man heute hat, als einen Teil mitten in der Gesellschaft, als so ein Fußballclub, wo so viele Themen dran hängen. Glaube ich, wenn du dann aus der alten Schule bist, dann ist das gar nicht mehr so einfach heute. Aber auch für mich war es nicht einfach, weil ich habe mir schon angemaßt, einen guten Überblick zu haben, was in dem Club eben gut läuft und an was man unbedingt mal rangehen sollte. Nicht, dass ich das alleine löse, aber dass man da rangehen sollte. Und da waren einige unangenehme Themen und da musst du dann halt eben auch, und da habe ich das Glück gehabt, dass ich noch keine Kinder habe, die zur Schule gehen, ja, dass du dann natürlich in einem sehr politischen Umfeld, gerade Traditionsverein, es zählt jetzt nicht nur für den HSV, sondern generell für Tradition, ist brutal politisch. Und das war schon wichtig, dann auch durchzuziehen. Das war mir schon klar. Und da musst du natürlich auch deine Dinge, aber das heißt ja nicht, wenn ich etwas reflektiere und gemerkt habe, okay, da bin ich auf dem falschen Weg oder da ist eine andere, dann, das habe ich ja schon gelernt. Ich bin ja Mannschaftssportler und am Ende hast du als Team Erfolg. Aber ich glaube, ich habe da schon einiges ausgehalten in dem Zeitraum und weil ich einfach wusste, dass es für den HSV das Richtige ist. Ja. Und dann muss man da halt durch und dann musst du halt eben auch diesen Standpunkt auch aushalten können. Und ich war schon eher derjenige, der dann nicht den Konflikt gescheut hat. Und da haben wir uns dann auch gut aufgeteilt im Präsidium, wenn man sagt, Good Cop, Bad Cop und da habe ich mich natürlich auch nicht gescheut, dann eben zu sagen, der HSV ist das Wichtigste. Und da sind natürlich viele Stakeholder, die du da mitnehmen musst. Das ist auch nicht so einfach. Und deshalb kann ich auch verstehen, dass auch andere mal eine andere Sicht hatten als ich und wir dann auch aneinander geraten sind.
Woher kommt, weil du jetzt auch schon über strategische Entscheidungen und so weiter gesprochen hast, woher kommt dieses Business-Wissen? Weil, also es gibt ja viele, die dann Investoren werden oder eben im Verein strategische Entscheidungen treffen müssen. Aber es ist ja, also du bist ja Fußballprofi davor beruflich gewesen. Es gibt ja ganze Ausbildungen oder Studiengänge, die auf sowas abzielen, egal ob jetzt im Sportwissenschaftlichen, ob BWL-Studien, du hast mehrere Start-ups, Firmen und so ein Zeug. So, woher hast du dir das alles angeeignet?
Gut, ich hatte ein großes Privileg, auszuprobieren zu dürfen. Durch eben den Fußball, der mir eine gewisse Unabhängigkeit gemacht hat, konnte ich halt ausprobieren. Ich konnte gründen, ich konnte mich mal beteiligen, ich konnte Fehler machen. Ja. Und das mache ich auch weiterhin. Das ist ja nicht so, dass nur weil man dann da Startups hat und so, dass das dann immer alles läuft. Und es gibt auch mal Startups, die auch in meine Insolvenz gegangen sind, ist ja normal. Aber das war mein Riesenvorteil, dieses Doing. Aber das Fußballgeschäft mit den 3 Clubs plus den DFB, was ich da gesehen habe und sehen durfte, das ist eigentlich das Wissen. Also man muss sich ja vorstellen, ich bin ja Menschen interessiert und zwar sehr, sonst kannst du sowas auch eigentlich gar nicht machen oder zumindest nicht so lange. Ich habe ja 6 Jahre als Präsident. Ja, also ich bin sehr menscheninteressiert und habe auch ein Verständnis und versuche mich auch immer in die jeweilige Position reinzudenken. Und dass du da verschiedene Kulturen und Subkulturen hast, ist ja ganz normal. Ist ja wie in der Gesellschaft. Und ich kann mich in jede reinfühlen, weil ich sehe mich nicht besser als irgendeine. Ne? Es ist eben diese Augenhöhe herzustellen. Das mag ich sehr gerne, weil das lernt man ja im Mannschaftssport. Um in einer Mannschaft erfolgreich zu sein, gute Harmonie zu haben, braucht man auch Toleranz und man muss auch mal versuchen, sich in den anderen hineinzuversetzen. Und jetzt habe ich so viel gesehen bei Gladbach, auch in großen Krisen, aber auch bei Bayern, beim HSV und auch beim DFB viele Umbrüche. Was passiert da? Was passiert mit den Menschen? Man bekommt ja auch viele Informationen. Und das gerade im Brit-Traditionsverein hat dazu geführt, dass man da natürlich schon irgendwann ein Gespür auch entwickelt hat, so was kann funktionieren und was nicht. Rein wirtschaftlich, ich habe jetzt mal auf eine AG gesehen, ist ja schon mal einfach, gib mal schon mal nicht mehr aus, als du einnimmst. Also das wurde dann trotzdem mal, weil man sich immer wieder schön geredet hat, ja, aber wenn wir den jetzt kaufen, dann wird es wieder besser. Und wenn ich da im Aufsichtsrat gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, nee, den können wir nicht kaufen, weil der ist das Geld nicht wert, weil das muss ja hier irgendwie auch vernünftig sein. Und da war immer die Angst davor, ja, aber wie sollen wir das den Fans oder den Medien erklären, weil wenn wir dann nicht jetzt endlich mal, ja, sag, aber es muss ja nachhaltig sein. Da musst du halt die Nachhaltigkeit erklären. Da musst du halt den Mut haben, auch mal sich hinzustellen und zu sagen, ja, und das haben wir getan. Dann spielen wir halt 6 Jahre zweite Liga, sieben Jahre. Ja und? A, haben wir gut gespielt. B, war Ausgaben, Einnahmeverhältnis hat total gestimmt. Ja, wir haben immer um Aufstieg gespielt und haben jedes Jahr das Budget reduziert. Heißt, wir mussten auch lernen, endlich mal als HSV über zu performen, in Anführungsstrichen. Und natürlich ist ein Restrisiko, natürlich ist nicht einfach, natürlich habe ich geschwitzt und war nervös ohne Ende, aber der Weg, den auch alle dann zu der Zeitpunkt mitgetragen, war genau der richtige, weil wie willst du das sonst machen? Und von daher ist es einfach dann wichtig, auch mutige Entscheidungen zu treffen und sie versuchen mit dem besten Wissen zu machen. Und ich finde, nichts geht vor Existenzerhalt und Existenzschutz. Und das wurde früher immer so abgelegt, dass es dann damit ist, dann müssen wir halt Spieler kaufen, die kompensieren uns eben unsere schwache Strategie, die wir haben oder nicht haben. Viele Trainerwechsel und hier und dann holen wir die drei und dann werden wir wieder irgendwo einen guten Tabellen. So funktioniert das halt eben nicht. Und das wusste ich jetzt halt auch schon, weil ich es bei vielen Vereinen eben sehen konnte, wie es nicht funktioniert und wie es funktioniert. Und das versucht man dann einzubringen. Und das wurde dann nochmal erweitert, natürlich mit der Brille Funktionär, einen Aufsichtsrat zu leiten, zu führen, eine Hauptversammlung, eine Mitgliederversammlung. Das heißt, so die Facetten Traditionsverein habe ich jetzt durch. Und das ist ein unglaublich komplexes Gebilde, unglaublich schön. Das macht uns alle aus. Deshalb schreiben wir alle zu Recht nach diesen Traditionsverein. Aber da muss wirklich viel Professionalität rein und auch Verständnis und Akzeptanz, weil das ist so, ich bin so dankbar und erleichtert auch, dass nach meinen 6 Jahren dann wirklich vieles vielleicht sogar übererfüllt wurde von dem, was wir uns vorgenommen haben, weil da kommen so viele Faktoren zusammen. Und da muss ich echt sagen, erleichtert, weil das ist so ein hochkomplexes Gebilde mit so viel Emotionen, so viel Eitelkeiten, so viel Ego, so viel und alles irgendwo zurecht und auch nicht, aber das ist auch das Bild, was wir sehen, wir brauchen mehr gut strukturierte Traditionsvereine wieder, damit die Liga auch spannend bleibt, die erste Liga. Jetzt haben wir wieder einige zurück, wie den HSV und den 1. FC Köln, aber um so einen Apparat zu handeln, ist das die Komplexität, die ist unglaublich hoch.
Ich merke, wie viel wahnsinnig viel Leidenschaft du darüber sprichst und frag mich dann umso mehr, warum hast du aufgehört?
Ich habe ja nicht aufgehört, ich habe nach 6 Jahren eine große Verantwortung als Präsident, ein intensives Ehrenamt. Natürlich habe ich den nach 6 Jahren aufgegeben, weil ich ja auch irgendwann auch ein bisschen aufpassen muss, was passiert mit meinem Privatleben als Marcel Janssen, mit meiner Freundin, mit meiner Familie. Nicht, dass es irgendwann nochmal 10 Jahre rum ist und sagt, warum habe ich die eigentlich alle nicht gesehen? Weil Ehrenamt ist eben halt auch Fulltime dann und mit voller Verantwortung. Ich musste Sachen unterschreiben. Da war auch gut, dass man da nochmal 2-3 Mal drüber liest, bevor man die unterschreibt, weil am Ende gab es fast kein Dokument, was du nicht unterschreibst als Präsidium. Und trotzdem habe ich gemerkt, nach 6 Jahren, was kann jetzt noch kommen? Und ich habe gemerkt, dass für mich da jetzt genau der Punkt erreicht ist, wo die Themen, die wir auch vor 4 Jahren klar auch aufgezeigt haben, die Themenfelder, die wir entwickeln wollen und also ganz klar auch aufgezeigt, woran die uns messen können, die Mitglieder nach den abgelaufenen dann letzten 4 Jahren Amtszeit, wusste ich, dass der Impuls nicht mehr so groß sein kann von mir mit meiner Ressource Zeit zu dem, was meiner Verantwortung im Privat- und im Beruflichen ist, mit meinem Startup, mit meiner Firma. Und da habe ich einfach gemerkt, es ist jetzt der Zeitpunkt, dass ich auch jetzt, nachdem ich dem HSV sehr gerne und mit voller Leidenschaft und 120% gegeben habe, dass man natürlich auch aufpassen muss, dass das Privatleben da nicht irgendwann daran nagt und ne, weil das ist dann schon sehr, sehr aufreibend ja auch und deshalb war für mich jetzt einfach der Zeitpunkt für den Moment, für die nächste Zeit, jetzt die Phase, so ein intensives Amt auch dann zu übergeben und sich wieder auf einmal auch zu sammeln, zu fokussieren und wieder andere Prioritäten zu setzen. Das heißt ja nicht, dass ich generell nie wieder was im Fußball machen wollen würde. Heißt aber auch nicht, dass ich es tue. Aber ja. Der Fußball ist ja nah dran. Ich bin ja auch noch nah dran. Ich bin ja mit allen Clubs auch noch im engen Austausch.
Du hast jetzt immer wieder dein Privatleben angesprochen. Und was ich da super spannend finde, ist, weil du wirklich nahbar wirkst. So, wir haben uns jetzt hier zum ersten Mal heute in Persona getroffen, aber ja über die letzten Wochen auch immer wieder geschrieben und so. Und ich denke mir einfach, auch so unter den Ex-Profis, ultra netter Typ. Sag ich ganz ehrlich, sind nicht alle so drauf. Und du hast diese Nahbarkeit und trotzdem weiß man eigentlich ja nichts über dich und dein Privatleben. Und ich will jetzt auch gar nicht weiter da rumstochern und sagen, jetzt breite uns das hier alles aus, weil ich das einfach respektiere. Aber warum ist dir das so wichtig, dass der Marcel, der dann jetzt dieses Studio dann demnächst wieder verlässt, der und alle um ihn herum dann auch einfach abgekapselt sind und nicht in der Öffentlichkeit?
Ich habe mich dafür dann irgendwann bewusst entschieden, weil natürlich auch es dann Vorfälle gab, wo ich gemerkt habe von Mitmenschen, die dann medial waren, wenn dann das irgendwie mal anders dargestellt wird, du kannst ja dann auch nicht gegen vorgehen, selbst wenn das gelogen ist, weil du sagst, ja wieso, ihr seid doch da vor die Presse getreten und bist halt Mensch des öffentlichen Lebens und damit deine Partnerin auch. Und da habe ich für mich festgestellt, das finde ich nicht gut. Das heißt nicht, dass man da was versteckt, aber das heißt auch nicht, dass diese Öffentlichkeit auch für alle sein muss, weil ich finde, diese Menschen werden dann auch manchmal abgewertet mit, das sind die von Marcel. Ja. Keiner ist von mir. Meine Eltern sind eigenständig, die brauchen mich nicht im Sinne, außer als Sohn. Meine Partnerin ist auf Augenhöhe, die braucht nicht einen Marcel Jansen, um ihre Daseinsberechtigung zu haben, um ihren Weg zu gehen. Und das ist schnell der Weg, der sich da verliert. Und deshalb habe ich das Privatleben dann irgendwann, und das ist ja gar, also was halt gar nicht so viel, das ist dann wirklich halt nur, dass wir nicht überall zur Schau stellen, mit wem und was und wie. Ja. Und wenn dann irgendwann vielleicht auch hoffentlich nochmal Kinder kommen, dann ist das ja auch so etwas, wo du Kinder ja auch ein bisschen schützen musst, weil auch da weißt du ja gar nicht, wie so Kinder sich entwickeln, ob das für die das Richtige ist oder nicht, eben Teil der Öffentlichkeit zu sein. Und das ist so eine Entscheidung, die ich da bewusst getroffen habe.
Jetzt habe ich das ganz oft gesehen bei Ex-Profis, die ihr Leben lang so der nächsten Rübe hinterhergerannt sind. Das ist dann der nächste Meistertitel oder der Wiederaufstieg, Nichtabstieg und so weiter. Die werden diese Rübe nie los. Sie überträgt sich nur quasi in was Neues. Das ist dann die Arbeit im Präsidium oder was auch immer. Jetzt, wo du aber raus bist als Präsident, bist du natürlich auch ein bisschen von der Bildfläche verschwunden wieder. Was ist jetzt die Rübe? Was läufst du gerade hinterher? Was ist gerade dein Projekt?
Boah, ich glaube, es kommt immer darauf an, ne? wie die Rübe schmecken soll. Aber für mich, wie gesagt, sind viele Themen, die haben sich im Leben so ergeben und die haben für mich dann auch irgendwann ein Ende oder ein Cut. Und ich glaube, das ist dann auch gesund, weil auch da ist immer die Frage, ab wann ist irgend so ein Bogen mal überspannt und diesen Absprung schaffen ja dann Menschen oft nicht im Leben. Ich sage nicht, dass ich das immer schaffe, aber ich versuche das so gut zu antizipieren und sage, wo stehe ich denn jetzt und was ist für mein Leben, was sind eigentlich die nächsten Schritte, die zu mir passen, die Sinn machen und die mir vielleicht auf andere Art und Weise gut gehen. Deshalb gibt es keine Rübe, der ich hinterherlaufe, bin ich sowieso noch nie. Aber ich würde auch nicht ausschließen, so eine logische, nicht zwingende, aber logische Sache könnte sein, wie kann ich denn meinen Wissensstand heute oder das, was noch hinzukommt, gewinnbringend für einen Club, wo ich zum Beispiel mal gespielt habe, sei es Borussia Mönchengladbach, sei es HSV, da war ich ja jetzt nun lange, sei es Bayern München, sei es DFB, wie kann ich das, was ich vielleicht im Fußballerleben erleben durfte, der Spieler, der Funktionär, also Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender, ich durfte Mitgliederversammlung führen, ich durfte das Ehrenamt kennenlernen, ich durfte Vereinsleben, AG, Aktienrecht, Vereinsrecht. Also ich habe eigentlich so einen Traditionsverein 360 Grad jetzt komplett nicht nur durchleuchtet, auch noch ein Stück weit irgendwo in irgendeiner Rolle verantwortet. Und dieses dann irgendwann mal gewinnbringend auch einzugeben, dieses komplexe System eines Traditionsvereins, könnte ich mir schon vorstellen. Aber das muss jetzt nicht zwingen.
Das klingt ja fast nach einer Bewerbung, Marcel.
Nee, weil ich ja keinen 24-7-Job haben will und auch nicht danach suche, der nächste Sportdirektor oder sonst was zu sein, weil das hätte ich dann oft genug versuchen können, sondern in meiner Sache, die mir Spaß macht, mir geht es immer um die Sache. Wie bleiben wir gut, wie werden wir besser, aber was sind auch die Themen, die es zu adaptieren oder zu verzahnen gibt, und das ist sehr komplex, das macht mir Spaß, das hatte ich als Präsident, durfte ich jetzt 6 Jahre hochintensiv machen. Und ich glaube, Gott sei Dank hat da mehr geklappt als weniger.
Ich kann dir natürlich nichts versprechen, aber zu mir ist durchgesickert, auch wenn es unseren Podcast noch nicht wahnsinnig lange gibt, dass er aber teilweise auch schon in den Vereinen gehört wird, was mich total freut, weil das ja einfach auch zeigt, dass die Leute hier Bock auf einen Deep Dive haben und dass es vielleicht auch den einen oder anderen bei den Bayern oder bei den Polen gibt, der das hört und sich denkt, vielleicht holt er nochmal den Hörer in die Hand. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir kehren jetzt einmal zurück ins Hier und Jetzt und machen den Sack zu und wir schließen den Deep Dive immer mit der sogenannten Alien-Frage. Also, pass auf. Stell dir mal vor, Aliens landen auf der Welt. Die haben keine Ahnung, wie der Mensch funktioniert, was die ganze Gesellschaft, Systeme, gar keine Ahnung. Und sie sehen, dass wir eine irre Freude daran haben, einem kleinen runden Ball hinterherzulaufen. Und also 22 Menschen machen das. 22.000 Millionen, was auch immer, feiern das und lieben das. Und dann sitzt du da auf dieser Geschäftsstelle und streitest dich um diesen kleinen runden Ball und was auch immer. Und sie verstehen es einfach nicht, aber du scheinst dich ja auszukennen, deswegen kommen sie zu dir und fragen dich, warum das Ganze? Was sagst du ihnen?
Was sage ich denen? Ich würde denen sagen, wenn die ja jetzt erst auf die Welt kommen, die Aliens, das war schon immer so. Nur wir sind froh, dass die Menschheit sich weiterentwickelt hat, dass es heute zum Beispiel ein runder Fußball ist und keine Gladiatorenkämpfe mehr, wo Menschen gestorben sind, um das Volk zu belustigen. Denn Brot und Spiele wird es immer geben und die brauchen wir. Und von daher würde ich denen denken, das hält die Gesellschaft zusammen und Gott sei Dank in einer Weiterentwicklung, weil es sportlich abläuft, gerade im Mannschaftssport. Und deshalb funktioniert eben auch so ein großes Konstrukt, funktioniert Emotionen, funktioniert, egal was du beruflich machst, ein Zusammenkommen von vielen Menschen, die einer Leidenschaft nachgehen. Und das ist der Kraft des Sportes, die Kraft des Fußballs. Deshalb würde ich denen sagen, es war in der Menschheit schon immer so. Es ist aber etwas moderner geworden, Gott sei Dank.
Marcel, vielen, vielen lieben Dank dir. Danke für deine Zeit, danke für deine offenen, ehrlichen Worte. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr auch wieder reingehört habt. Lasst gerne eine gute Bewertung da und folgt auf jeden Fall rein und schickt die Folge auch einfach mal gerne an die Funktionäre von Bayern München und Gladbach. Wir wollen ja auch hier helfen, ne? Also es soll ja dir auch was gebracht haben, heute hier gesetzt zu haben.
Ich würde keinen Job wegnehmen von niemandem.
Nee, um Gottes Willen, aber markiert mal alle Uli Hoeneß und so. So, wir machen hier auch Deep Dive die Jobbörse, kein
aber
Stress.
Aber Consulting ist teuer, ne? Consulting ist teuer.
Schau mal, wir bringen die Welten zusammen. Also, lasst uns eine gute Bewertung da. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinhört. Nächsten Dienstag wieder ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und ab 18 Uhr auf YouTube. Danke euch, Leute. Bis dann. Ciao.